Wisst ihr, was just in diesem Moment, an diesem Freitagabend stattfindet?
Just in diesem Moment?
Just in diesem Moment.
Am Freitag, was für ein Datum wäre das?
Der 14.8.
Also Sonnenfinsternis war ja schon.
Richtig. Ich habe bei dir gesehen, Alper, du hast sie genossen.
Ich habe die Sonnenfinsternis sehr genossen, ja, mit einer Brille, die ich mir früh genug...
Deiner Lesebrille.
mit einer Lupe. Ich habe mit einer Lupe in die Sonne geguckt, genau. Das ist, nee, keine Ahnung, was passiert heute?
Erstmal noch eine Sache, ich traue diesen Brillen nicht.
Also, ich check ich. Ja.
Die sehen halt aus wie so 3D-Brillen.
Ja.
Ne?
Ja, aber das ist ja auch kein Hexenwerk. Das ist ja...
Ich weiß nicht.
Ist das eigentlich mit dieser, sorry, das ist so halbgares Wissen jetzt, aber mit dieser CD, stimmt das eigentlich, dass man durch so eine CD gucken kann?
Ich glaube ja, du kannst ja auch theoretisch einfach so eine billige Lochkamera nehmen, ne? In einem Schuhkarton oder sowas.
Trau ich nicht. Hab ich wirklich Angst vor. Ich hatte auch gestern so, ich saß in meiner Wohnung, aber habe trotzdem die ganze Zeit auf den Boden geguckt, weil ich nicht in die Sonne schaue.
Ich musste nämlich einmal noch zum Rewe und dann habe ich so Lenny geschrieben, so, ist es überhaupt so sicher, gerade rauszugehen? Und habe ich auch die ganze Zeit nur so auf den Boden geguckt, weil ich auch so, nicht, dass ich aus Versehen einfach mal in den Himmel gucke und dann erblinde.
Ja, aber also das Besondere, also die ist ja nicht schädlich als sonst, wenn keine Sonnenfinsternis ist. Dieses Gefährliche ist halt nur, gerade weil Sonnenfinsternis ist, gucken halt sehr kluge, also unkluge Menschen wie Donald Trump gucken halt in die Sonne, und zwar lange, weil da halt was ist. Das ist nicht gefährlicher, als wenn du sonst auch einfach in die Sonne blicken würdest.
Okay. Ach krass, okay.
Ja. Das ja, hätte ich mal kurz mal duschen
können.
Ist ja nichts anderes, als dass der Mond sich davor stellt.
Mist. Ja, also Lenny und ich haben halt tatsächlich das eine Ereignis, was wir erst wieder haben werden, wenn wir im Altersheim sind, verpasst. 2080.
Das halte ich für so eine krasse Lüge. Irgendwie ist so alle zwei Jahre ist so die letzte Sonnenfinsternis. Ja, es gibt einen Unterschied zwischen
2015 gab es ja auch
partielle
noch
und ganze Sonnenfinsternisse.
Okay.
Ja. Aber ich muss auch wirklich ja sagen, so, das ist ja mein krassester Hot-Take, alles, was außerhalb unserer Atmosphäre abgeht.
Es ist, du könntest
aber ich
nicht
bin da so voll eigentlich konträr mit dir, aber ich habe jetzt auch die Sonnenfinsternisse.
Ich bin, Leute, ihr könntet nicht falscher liegen bei mir als mit der Meinung als ich. Ja. Ich finde alles innerhalb der Atmosphäre uninteressant.
Nee, ich hab mir gestern stattdessen...
es ist tausendmal lieber beschäftige ich mich mit dem Weltraum.
Ich war gestern so ganz ehrlich so, ihr guckt alle jetzt in den Himmel, schön für euch. Ich beschäftige mich mit dem, was auf dieser Erde abgeht. Ich habe mir eine Dokumentation über eine Eiche angeguckt.
Wow, ja, das ist auch toll.
Sehr toll. Sehr toll.
Eichen sind toll, ja.
Kann ich empfehlen. Das ist so eine französische Dokumentation über eine Eiche und über die Flora und Fauna da drumherum, wie viele Lebewesen zu Hause in dieser Eiche
haben. Das ist voll schön.
Wow, Leute, ich habe TikToks gescrollt gestern zu Hause. Also ich habe wirklich jetzt gar nichts was Performatives gemacht.
TikToks und diese Doku könnt ihr jederzeit gucken.
Ja.
Diese Sonnenfinsternis, die zu 90% die Sonne auch abgedeckt hat, die werdet ihr lange nicht mehr sehen können.
Aber ich fühle mich jetzt so ein bisschen wie damals die Leute, die sich gewehrt haben, Game of Thrones zu gucken, weil alle drauf geguckt haben und dann gab es halt so ein paar Edgelords. Und ich fühle mich jetzt auch so. Und ich suhle mich richtig in diesem Gefühl. Ich bin so, ja, wie krass kann schon die Sonnenfinsternis gewesen sein? Ne?
Sehr krass.
Ich habe Videos gesehen
davon.
Sehr
krass.
Ich habe auch ich hab 5000 Mal das gleiche Bild gesehen. So, also es ist halt einfach.
Es ist was anderes.
Es ist halt wie bei Avatar. Ich habe die Sonnenfinsternis halt damals schon gesehen in der Serie. Die war krass. Und die Feuernation wurde überfallen.
Leute, ihr seid nicht krasser als die Sonne, ne? Eure Takes sind nicht hotter als die Sonne. Nichts ist hotter als die Sonne.
Immer wenn ich Lenny sehe, geht die Sonne auf. Oder
jetzt werde ich auch angefallen, weil ich gesagt habe, nichts ist hotter als die Sonne. Wahrscheinlich stimmt das nicht.
Ach, das ist aber.
Hast du schon mal Matt Smith gesehen?
Stark.
Ja. Aber ich werde dich nicht kritisieren, weil das liegt außerhalb meines Interessensbereichs, nämlich dieser Atmosphäre. Und deswegen,
Filme.
Werde ich da nichts zu sagen können. Aber ja, was heute eigentlich stattfindet. Ja. Übrigens, das jetzt nochmal kurz Nachtrag. Das habe ich schon wieder gejuckt, die Sternschnuppen, die danach gekommen sind.
Oh ja,
da habe ich zwei gesehen. Meine zwei ersten Sternschnuppen.
Hast du dir was gewünscht?
Ja. Will ich aber auch jetzt nicht sagen. Ist ja geheim, weil ansonsten geht es nicht in Erfüllung.
Mhm.
Aber auch da war ich so, ja, man hat jetzt zwei Sternschnuppen.
Jetzt müssen Leute wirklich mit diesem Mysterium durch die Welt rennen, dass sie nicht wissen, was du dir gewünscht hast.
Ja, nein, aber ich glaube, mein großes Problem war, ich habe irgendwie, weil ich im Dunkeln diese Eichendokumentation gesehen habe, hatte ich irgendwie die ganze Zeit so visuelle Störungen in meinem Sichtfeld.
Oh.
Das hat sich irgendwie die ganze Zeit so am Himmel geflackert.
Bist du sicher, dass du nicht in die Sonne geguckt hast?
Deswegen habe ich so fünfmal gedacht, war das jetzt eine Sternschnuppe? Und dann sind wirklich so zwei gekommen. Dann war ich so, okay, nee, das waren jetzt die.
Krass.
Also ich finde das...
Ja.
Leute, ich will das auch mal kurz sagen, ich bin kein Wissenschafts-Anti.
Ja, das ist zu spät.
Das check ich voll. Du sagst einfach, du hast nicht so ein Interesse dafür. Und das ist ja eher auch eine Abkehr von zum Beispiel auch sowas, ne, zum Beispiel sowas, wo man sagt, okay, man interessiert sich nicht für die Erde. Alper, bei dir könnte man ja vorwerfen, dass du da, ne, hinter dir liegt so eine Müllspur und du guckst einfach nur nach oben.
Auf jeden Fall.
Und Lenny ist derjenige, der das aufhebt.
Ich guck nach unten.
Ja.
Lenny guckt nach unten, ich guck da rum.
Nein.
So, ja. Ich Don't Look Up ist mein Lieblingsfilm.
Ja. Verstehe, du hast Leonardo DiCaprio in dem Film, ja, und Jennifer Lawrence. Aber ich muss echt sagen, man denkt die ganze Zeit, es ist eine Sonnenfinsternis, es ist ein schwarzer Kreis, der sich von gelben Kreis schiebt, so mehr ist das doch nicht. Das mal live mitzuerleben und sich mal vor Augen zu führen, was da gerade passiert, ist schon crazy. Mhm.
Nein,
das ist schon,
aber also, nicht zu doll vor Augen.
Ja. Nicht zu doll vor Augen. Ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe.
Ja, aber das ist doch schön.
Finde ich,
ja,
auch. Also, was ich auch sehr sweet finde, ist halt wirklich so, wie viele Menschen an so einem öffentlichen Plätzen zusammengekommen sind.
Ja.
Man hat sich dann darüber unterhalten. Mhm. Man wird sich auch nochmal so seinem Platz im Universum so bewusst, wenn man,
so sitzt. Also nicht wir beide. Ich war meinem Platz auf meinem Bett bei TikToks bewusst. Aber ich finde auch trotzdem schön, dass das so Leute gemacht haben.
Ich freue mich ja seit Wochen auf diese Sonnenfinsternis und habe dementsprechend vorgesorgt und habe so einen Fünferpack an Brillen gekauft. So einen
Fünferpack-Kippen habe ich gerade.
Fünf Stangen Zigaretten an dem Tag.
Zigarillas, hast du da erstmal weggezischt.
Genau
auf dem Hügel.
Und keine Ahnung, dann haben wir halt, als wir dann vor Ort waren, da waren halt viele Leute, die irgendwie nicht mehr an Brillen gekommen sind. Wir haben halt 3 Stück oder so verschenkt. Ne?
Oh,
da habe ich im Nachhinein auch erfahren, das finde ich ultra krass, das zeigt auch, in welchem Zustand dieser Planet und die Menschheit ist. Da haben Leute an dem Tag wohl, so bei Kleinanzeigen und so weiter, noch Brillen für 3-stellige Beträge verkauft.
Oh Mann.
Es ist so crazy.
Selbst ein Naturereignis wird kapitalisiert.
Ja, absolut, genau das ist es, ja.
Ja.
Mensch. So sieht's aus. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt.
Ich hab's nur gelesen. Das ist das, was ich
ablehne. Ja, eben. Und deswegen
boykottierst du die Sonne.
Aber unterstütze TikTok.
Nicht nur die Sonne, sondern die Sonne und den Mond.
Nein, aber ich habe ja schon mal gesagt, mein Interessensgebiet ist das Meer. Da.
Kennt ihr, verstehe ich.
Aber der Mond und das Meer sind ja auch sehr miteinander verbunden.
100%, da gehe ich mit. Also ich kann mich nicht von dem Universum verschließen.
Boah, ich wünschte, wir hätten Harald Lesch hier oder so. Ey, das wäre so schön. Wenn hier Dings, kennt ihr diesen einen Talk mit Bill Nye, dem Science Guy, und diesen zwei in dieser Late-Night-Show, die dann wegen dieses Talks auch dann komplett gecancelt wurde, weil die den Shitstorm des Jahrhunderts bekommen hat? Habt ihr das nicht mitbekommen?
Nee, nee.
Das ist crazy. Da ging es darum, dass Bill Nye da sitzt und es ist ein sehr ähnliches Gespräch, nur sehr viel ernster.
Oh Gott.
Bill Nye hat nämlich die ganze Zeit darüber gesprochen, so wie faszinierend doch Astronomie ist. Und wie fasziniert er auch gerade von dem Versuch ist, irgendwie den Mars zu besuchen, etc. pp. Und dann sind da halt so zwei Comedians, ich kannte die auch vorher ehrlich gesagt nicht, die dann beide so komplett gegen den geschossen haben. Also nicht gegen ihn, sondern so sehr viele Witze darüber gemacht haben. Und mich interessiert ja noch nicht mal, was außerhalb meiner Stadt passiert oder sowas. So, warum sollte ich mich für den Mars interessieren? Und die wurden hart gecancelt. Also die haben
Wieso
so
erzählst du das jetzt? Wieso machst du uns jetzt Angst?
Nein, das war ein anderer Vibe.
Okay.
Das war ein anderer Vibe.
Ich finde, wir sind schon zwei Comedians.
Ja, auch. Sind auch.
Also alles, was wir hier sagen, Leute, ist auch nur lustig gemeint. Also offensichtlich. Ich hab ein bisschen FOMO dann auch am Ende gehabt. Ich hatte halt auch keine Brille und ich hatte kein Date.
Kennt ihr das?
Ich war halt alleine zu Hause.
Kennt ihr das legendäre Video, das jetzt seitdem irgendwie steil geht, das jeder gesehen hat, gefühlt? Anscheinend. dieser Shot wirklich von dem Typen auf der Rampe, auf dieser Halfpipe, der da diesen Skateboard-Trick gemacht hat, vor der kompletten Sonnenfinsternis.
Einfach
in Spanien war die ja komplett, ne? Im Gegensatz bei uns war sie ja nur 90%. Und da ist, der ist halt wirklich vor der Sonnenfinsternis, hat der so einen, keine Ahnung, was er gemacht hat, irgendeinen Skateboard-Trick. Ein Kickflip, weiß ich nicht.
Krank Aura gefahren.
Krank, der Shot ist, Alter, das muss ich euch zeigen.
Geil.
Ja,
eigentlich müssen so alle Videografen und Videografinnen mussten halt ihre Kamera rausholen, weil das sind ja so die geilsten Bilder überhaupt. Das sieht halt aus wie bei so Star Wars oder Dune oder so.
Ja, ich hab's direkt gefunden. Gucken wir mal, ob wir es direkt finden. Da kommt der Skateboarder. Und das ist noch nicht mal der. Warte, Moment. Ah, Mann, da war noch ein anderer Shot, der noch viel krasser war. Der war so richtig, der sah aus wie aus Dune oder so. Der war crazy. Sorry, hier ist der bestimmt noch im Nachhinein.
Da.
Ja, wie?
Ich hätte jetzt auch Dios eine bessere Kamera-Quali.
Hier, guck mir den Shot an, den meine ich.
Ja, krass.
Also, wenn das.
Ah, ja, okay.
Aber weißt du, so mit KI kriegst du das auch hin. Spaß.
Ey, habt ihr das Opening von Ice Cream Man gesehen? In einem New Yorker Kino, das ist ein Typ gespielt, das ging auch viral. Das war der Opening Night von Ice Cream Man, dieser Film von Eli Roth, der AI verseucht ist. Ne?
Ja, über den haben wir auch schon geredet.
Wo er ja auch noch getan hat, als wäre da kein AI drin.
Ja.
Opening Night im kleinsten Kinosaal von da. Es war einfach nicht keine einzige Person da, außer einer. Eine Person. So,
und das war bestimmt auch KI. Ja. Eine Person, die da saß.
Die wurde
fremdbestimmt.
Was ist denn heute?
Ja, heute so. Also,
stimmt, oh Gott,
heute,
Leute.
Was heute stattfindet, ist ein Ereignis, über das ich schon hier ein paar Mal im Podcast gesprochen habe in den letzten Wochen. Xenia, ich glaube, du bist gar nicht im Bilde.
Edinburgh.
Ja, heute findet just in diesem Moment in Edinburgh.
Edinburgh?
Edinburgh.
Edinburgh.
Edinburgh. findet ein Screening von Trainspotting statt mit dem gesamten Cast. Und danach gibt es eine Party mit dem gesamten Cast, wo auch der Autor von Trainspotting auflegt. Und ja, die haben alle, machen alle eine Party zusammen und ich bin nicht da.
Oh Mann.
Lenhard.
Ach Mann.
Aber ich habe ein paar Leute in den Kommentaren gesehen, die extra jetzt da hingefahren sind. Ich wünsche euch wirklich die Zeit eures Lebens. Ich bin gar nicht neidisch.
Aber die sind ja nur wegen dir, wir sind ja hingefahren, weil die dachten,
ja,
die sind nicht da.
Ja, genau. Exakt. Das ist es wahrscheinlich. Nee, aber ich hoffe, ihr habt wirklich eine tolle Zeit. Und,
meinst du, da werden auch Drogen konsumiert da?
Ich hoffe, dass die Finger vom Heroin gelassen werden.
Ja, hoffe ich auch. Hoffe ich auch.
Aber
ja,
auf jeden Fall. Die Sache ist, ich kann das, jetzt werden viele sagen, oh, warum lässt du dir diese Chance entgehen und so weiter. Also wenn man irgendwie Stress hat, manchmal ist es auch, man sollte natürlich nicht alles absagen und vor allem sich irgendwie drücken und die Angst gewinnen lassen, aber manchmal ist es auch sinnvoll, bei Sachen so zu sagen, ja, das wäre natürlich cool geworden, aber zu welchem Preis?
Ja.
Aber ich verstehe auch, dass du FOMO hast oder dass du das schade findest. Ja. Aber so, irgendwann wird es auch nochmal sowas geben. Jetzt
habe ich diese Woche wirklich zwei Ereignisse verpasst.
Oh, die Sonnenfinsternis und Trainspotting.
Aber vielleicht musst du deine eigenen Ereignisse dir kreieren.
Ja, das stimmt.
Nächste Woche einfach machst du dir Podcast. Wie richtig. Diesen
Podcast. Ey, und ich habe
Arbeit.
Ich hab jetzt mein Ticket für The Mad King.
Oh.
Das hat jetzt, das wird klappen. Sieht gut aus.
Wann?
Will ich noch nicht verraten.
Okay, gut.
Okay, ja, ich auch.
Gejinxt wird.
Ja, absolut. Deswegen, ich freue mich sehr drauf.
Aber ihr könnt euch jetzt auf diesen Podcast freuen.
Du hörst einen Podcast von Funk und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Bevor wir jetzt weitermachen mit diesem Podcast, Astronomie ist cool, Raumfahrt ist cool.
Ja.
Nur mal gerade klargestellt haben.
Ja.
Die Ozeane sind cool, Leute.
Auf jeden
Fall.
Genau,
die Welt ist auch cool und Natur ist cool, nur Elon Musk ist nicht cool.
Das war ein Statement, dass ich,
Wir bewegen uns jetzt aber wieder ein bisschen im Film- und Serienkosmos und gehen weg von der ekligen Natur und rein in die künstlichen Bilder.
Was redest du gerade?
Ich weiß es auch nicht. Ich mein,
es ist warm, es ist sehr, sehr heiß heute.
Wirklich wahnsinnig warm. Wir reden tatsächlich heute über One-Hit-Wonder-Filme, also Filme, die von Personen gemacht wurden, die eigentlich danach nie wieder so einen erfolgreichen Film gemacht haben. Also so Filme, die einmal auf die Leinwand gekommen sind und danach was Vergleichbares gab.
Wie eine Sonnenfinsternis.
Ach krass, ich habe das ganz falsch verstanden. Ich habe hier einen One-Hit-Wonder-Song mitgebracht.
Ach echt?
Nein. Ach so. Aber ich wollte kurz über Dragostea and Tay reden, weil das ist mein Nummer 1 One-Hit-Wonder-Song.
Ist das
kennt
nicht
jeder.
Rumänisch?
Das ist rumänisch. Mhm. Und das ist die eine rumänische Band, die mal internationalen Ruhm erlangt hat, zusammen natürlich mit Mr. Sexobeat. Mr. Sexobeat. Das ist auch eine rumänische Artistin. Und
Alexandra Stan?
Ja, Alexandra Stan, genau.
Okay, Xenia, wer sind die vier berühmtesten Rumänen?
Boah.
RumänInnen.
Also Nummer eins natürlich Xenia Popescu.
Ja, auf jeden Fall.
Nein, also Nummer eins wahrscheinlich Ozone. Also die kennt halt kein Schwein. Aber,
Ozone? Das sind Rumänen? Das wusste ich nicht.
Hey, ja, die singen ja Dragostea and Tay.
Ach so, das ist die Band. Ach so, okay, gut, krass.
Genau.
Okay, das habe ich nicht zusammengekriegt.
Da ist bestimmt dann auch ein Fußballspieler.
Ja, Georgi Hagi.
Sebastian Stan. Sebastian Stan.
Ja,
der Vater ist Rumäne. Ja, genau, der spricht auch Rumänisch.
Und sag nicht irgendein Fußballer, sag, Jorge Hagi, das ist eine Galatasaray-Legende, das kann ich hier nicht einfach so stehen lassen.
Okay.
Tut mir leid.
Okay.
Mein Vater würde mich sonst wirklich, weiß ich nicht, enterben.
Na gut, okay, ja, das der bestimmt dann auch. Ja. Ja. Und für mich persönlich da war natürlich auch noch Ina, die kennt man nämlich auch, das ist auch eine so Sängerin, die ist cool.
Ina.
Und Dragostea and Tay, das ist so ein Song, den muss ich dann mein Leben lang immer so, also meine ganzen deutschen Friends, weil dann haben die es immer mitgegrölt und dann war ich immer so, ja genau, das sind die Lyrics, aber es ist auch nicht schlimm. Also der Song ist halt ein Banger, deswegen.
Aber worum geht's im Song?
Da geht's um eine Liebe unterm Lindenbaum, heißt das eigentlich. Also es ist eigentlich ein sehr schöner Song. Also ist auch ein bisschen sexuell, aber
umso besser.
Ja, es ist so ein bisschen wie Despacito auf
Rumänisch. Rumänien Despacito.
Genau, so ungefähr.
Ist, wofür steht Dragostea and Tay?
Dragostea heißt Liebe und Dean Tay heißt Lindenbaum. Also es heißt, der Titel ist Lieben unter Lindenbaum.
Oh, wie schön.
Ja.
Sweet. Oh mein Gott, wirklich was gelernt nochmal.
Ja, und das ist so dieses Alo, sind yo und Haiduk. Das ist so, er imitiert so einen Telefonanruf.
Wie cool ist das denn?
Heute also, falls ihr noch Fragen habt zu dem Lyrics.
Heute lerne ich richtig rumänische Lore.
Ja.
Ich will da unbedingt immer noch mal hin. Das ist ganz oben auf meiner Bucketlist, so hinter Japan.
Also, ne, fahrt alle. Natürlich nachhaltiger Tourismus, bitte, Leute. Aber Rumänien ist ein tolles Urlaubsland.
Ja.
Auch. Hat sehr viel zu bieten. Sehr schöne Natur. Und
ist das nicht sogar ein Teil am Meer?
Ja, Schwarzes Meer, das ist nicht so, also ja, für nicht mich so nicht so Mittelmeer, schön, ja. Genau. Also es ist jetzt nicht so gut erhalten auch, finde ich. Also ich habe immer das Gefühl, am meisten lohnen sich so die Bergregionen in Rumänien. Also so gerade so Sibiu und Brașov, also so die, auch Siebenbürgen.
Ich dachte, die Wälder wären so krass, so die transsilvanischen Wälder. Ja. So das Klischee, das ich im Kopf habe.
Stimmt, da gibt es auch Bären. Also es gibt da auch so ein Bärenreservat. Ich war erst vor 3 Jahren da. Genau, Rumänien hat ja auch so eine ganz schlimme so Bärenhaltungspolitik. Und seit die in der EU sind, ist das alles zum Glück besser. Und ja, also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich finde, das ist ein sehr, sehr tolles Land und die Leute sind sehr sympathisch und nett.
Also ist Rumänien kein One-Hit-Wonder?
Es ist kein One-Hit-Wonder, aber jetzt habe ich total wieder hier das gekapert, das Gespräch. Eigentlich geht es ja um Filme,
ich fand das
aber ich dachte, Dragostea den Tale muss auch mal erwähnt bleiben, weil das ist für mich das One-Hit-Wonder schlechthin.
Aber die haben sonst wirklich nichts anderes gemacht?
Nicht, dass ich wüsste.
Okay.
Also ich zumindest nicht so ein, weil das ist ja so ein Song, den hat ja sogar Rihanna, hat den ja abgekupfert in ihrem Song, weil sie hatte so diese Melodie mal in einen ihrer Songs integriert. Ach. Ich hoffe, sie hat so einen Credit gegeben, weil das ist ja wirklich so weltweit bekannt. Ich schwöre, also ich stelle jetzt eine These auf, man fährt irgendwie nach Thailand und Leute wissen, wie dieser Song geht.
Das stimmt. Also ich will nur sagen, wenn ich hier auf so eine berühmte Musikplattform gehe, die Top 5 von Ozone sind 4 verschiedene Versionen von Dragostea den Tale.
Geil.
Und aber auf 3 ist Despretine.
Ah, okay.
Ich weiß nicht, was das ist.
Über dich.
Über dich. Ja. Okay. Anscheinend ein anderer Song. Aber, ne, also Platz 3 hat 21 Millionen Views, Listens, was auch immer.
Mhm.
Und Platz 1, Dragostea den Tale, hat 417 Millionen.
Das ist schon.
Boah, das ist schon, also ich glaube, das ist wirklich der Inbegriff von One Hit Wonder.
Ja.
Ja, das hat diese geile Euro-Sommer.
Mhm. Ja. Oh, Sarah Larsson bringt es jetzt zurück. Ja. Aber was bringen wir zurück, Leute? Was habt ihr denn für One Hit Wonder mitgebracht? Jeder hat einen, oder?
Ja.
Ich habe 3 mitgebracht.
Oh, okay.
Krass, okay, widerspricht der Logik des One.
Ja, ja. Das stimmt.
Aber gut.
Bin nicht so gut darin, aber ich habe die nur mitgebracht. Ich dachte mir, ich nehme dann den ich in dem Moment am meisten fühle.
Okay
finde ich gut.
Möchtest du anfangen.
Also, was ich so richtig krass finde, ist Mary Harron mit American Psycho.
Habe ich auch aufgeschrieben, aber ich habe zum Glück noch eine Alternative.
Ich hatte sie auch aufgeschrieben.
Ja, aber das ist ja schon so lustig. Krass. Aber ich glaube, also ich kenne sonst auch wirklich nichts von ihr und wenn man auch in die Filmografie guckt, da ist nicht so viel sonst. Ja, das ist die sehr, sehr, eigentlich sehr talentierte Regisseurin, die American Psycho gemacht hat.
Ja. Sie hat ja mal auch noch diesen anderen Film gemacht, I Shot Andy Warhol, davor.
Ja, ja.
Habt ihr den gesehen? Weil
ich hab den halt nicht gesehen, das ist die Sache.
Ja, dito. Und ich wollte das immer mal wieder nachholen, aber das hat ihr ja so gefühlt die Möglichkeit gegeben, so American Psycho zu inszenieren, weil das jetzt so seine Runden gemacht hat. Und ich glaube, der lief dann auch in Cannes, I Shot Andy Warhol. Das war so ihr Regiedebüt. Ja. Deswegen, ja.
Ja, aber ansonsten kennt man da wirklich nicht so viel.
Sie hat noch irgendeinen Film über Charles Manson gemacht mit Matt Smith. Als Charles Manson, glaube ich.
Oh Gott.
Und
in irgendeinem Paralleluniversum gibt es einen Film, in dem Charles Manson Matt Smith spielt. Das ist
ich hoffe nicht. Sie hat doch auch dieses Dali Land gemacht,
genau, mit Ben Kingsley.
Der ist ja nicht so gut weggekommen. Nee. Ja.
Also ich finde es wirklich krass, so einen Film, der in der Popkultur und vor allem auch so in der Filmbro-Kultur ja so hoch angesehen ist. Und es ist davon praktisch nur so, dass sie nur so das als so dieses Erfolgreichste gemacht hat und dann nicht irgendwie nochmal so was anderes. Weil ich finde, American Psycho, Xenia hat auch ein tolles Video darüber gemacht, dass es auch diese missverstandenen Filme sind. Aber der Film an sich ist wirklich, kann man nicht sagen, ist ein Meisterwerk.
Finde ich auch. Finde ich auch.
Wirklich von den Shots her, von allem her.
Christian Bale, ja.
Total. Voll. Das stimmt. Und auch so der Stellenwert. Also ich finde, American Psycho ist ja wirklich so ein Filmklassiker des 21. Jahrhunderts. Und ich finde es auch krass, dass sie dann danach irgendwie gefühlt nicht mehr dieselben Höhen erreicht hat, weil man hätte jetzt auch nach American Psycho für mich persönlich, es hätte so eine Stanley Kubrick-mäßige Karriere werden können.
Total.
Wo ja nicht nur ein Film dann irgendwie diesen Status erreicht. Ja. Aber sie hat auch mal ein paar Serien auch was mitgearbeitet und mitgeschrieben. Also
aber auch nichts, was auch nur ansatzweise den Stellenwert von American Psycho erreicht. Weil wenn wir von jemandem wie Stanley Kubrick sprechen, da fragst du 5 Leute, was ist so ein Film von Stanley Kubrick und die Leute nennen dir halt 8 verschiedene Filme.
Genau.
Und bei Mary Harron ist es halt wirklich immer nur American Psycho.
Ja, vielleicht hat sie noch mal irgendwann jetzt so in den nächsten paar Jahren, kommt sie noch mal so richtig krass zurück und dann liefert sie uns American Psycho 2.
Es gibt doch jetzt einen Remake, oder nicht?
Stimmt, von Luca Guadagnino.
Genau, deswegen, also da ist sie ja auch nicht wieder drin involviert. Nee.
Also, aber sie ist 73 Jahre alt.
ey, da kann noch was kommen.
Da kann noch was kommen. Ey, also wenn man irgendwie, keine Ahnung, Clint Eastwood als Maßstab nimmt, dann hat sie jetzt noch gute 25 Jahre, um Filme zu drehen. Also
ich mache sie ihren Megalopole.
Ja.
Maybe. Also ich sag ja auch so, ich werde erst ab 70 so richtig aufdrehen. Also ja. Ich habe noch nicht mein volles Potenzial erreicht.
Hm. Auf jeden Fall, ja.
Dann kannst du ja da die zweite Sonnenfinsternis
die,
dann
die werde ich
anschauen, ja.
Die wird sich angeschaut.
Im Seniorenheim. Ja. Okay, ich habe auf jeden Fall auch noch, ich hatte erst American Psycho aufgeschrieben und dann habe ich noch wirklich tief in meiner Erinnerung gekramt und habe einen Film herausgefunden, den ich früher auf DVD hatte und den ich sehr geliebt habe. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt oder ob ihr ihn überhaupt gut findet, wenn. Rollerblade von Drew Barrymore. Kennt ihr den?
Ja, mit Elliot Page.
Genau, mit Elliot Page in der Hauptrolle. Und das ist so ein Film, der wirklich, das ist so eine Core Memory von mir, dass ich den früher immer geguckt habe, irgendwie auf so meinem zu dicken Fernseher. Und da geht's, also so eine Coming-of-Age-Geschichte, und es geht um so ein Girl, also so ein Teenager-Mädchen, was dann unbedingt so Rollschuh fahren will. Und ihre Mutter ist so Schönheitsqueen und will, dass sie auch immer an so Schönheitswettbewerben teilnimmt. Und dann.
Meinst du Roller Girl?
Nee, der heißt, glaube ich, Rollerblade. Es gibt Whippet, heißt der, glaube ich, auch noch. Es gibt so zwei Titel von ihm.
Ja, aber Whippet ist der mit Elliot Page.
Genau.
Genau.
Ja, und es gibt, aber er hat zwei Titel.
Ach so.
Ich glaube, auf Deutsch heißt der Rollerblade, meine ich. Genau. Und der, da geht es um so eine Roller-Derby-Mannschaft namens Hurl Scouts, wo sie dann dort teilnimmt. Und ich weiß noch, es gibt so eine ikonische Line, weil irgendwie dann auch die Girls dann sie so fragen, ah, du willst ja unbedingt alternativ sein. Und dann sagt sie so, alternativ? Alternativ zu was denn? Und ich finde, diese Line hat mich so richtig verändert, weil ich wirklich dann auch so dachte, ja, stimmt. So, was ist denn eigentlich normal? Was ist alternativ?
Ja.
Und ich weiß nicht, ich habe den Film ewig nicht mehr gerewatcht, aber Drew Barrymore hat ja tatsächlich nur diese eine Regiearbeit gemacht.
Krass.
Nach ihrer Kinderstar-Karriere und hat dann danach ja ihre Show angefangen. Also sie hat ja auch so eine Talkshow mittlerweile in dem US-amerikanischen Bereich und ist da ja auch richtig erfolgreich, deswegen vermute ich mal, dass das jetzt gar nicht so ein klassisches Abwenden von der Regiearbeit war, aber ich frage mich, wieso sie nach diesem Meisterwerk, wie ich es jetzt mal nenne, aus der Retrospektive nicht nochmal was gedroppt hat.
Vor allem Santa Clarita Diet hat sie dann auch noch ein paar Jahre gemacht.
Ja, als Serie.
Die war auch sehr cool, ja.
Stimmt. Ich weiß auch nicht, hat sie da auch Regie geführt?
Das ist eine gute Frage. Jetzt auf jeden Fall mitproduziert. Ich glaube, das war wirklich so ein Passion-Project von ihr.
Ja.
Aber es hat ja auch dann irgendwann aufgehört, nach wenigen Staffeln.
Sie hatte eine kleine Cameo auch im Film, das weiß ich auch noch.
Ja. Nee, der sagt mir gar nichts, der Film. Ich habe den nie gesehen.
Ich habe den auch nur die ganze Zeit bei mir im Regal rumstehen. Und ich will den die ganze Zeit schauen, weil ich finde, der hat so Good Vibes einfach.
Ja, der ist so voll so, 2009 kam der, meine ich, raus. Und ich war da 10. Und ich weiß noch, ich habe den irgendwie auch so in meinen Anfang dieser Tween-Jahre dann geschaut. Und es war so sehr dieses Avril Lavigne-Gefühl von so Teenager-Mädchen,
also,
die dann so rebellisch sind.
Ich sehe gerade die Namen der Figuren und habe hart Bock auf den Film. Also Elliot Page spielt jemanden namens Bliss Cavender, alias Babe Ruthless.
Ja.
Es gibt einen Hot Tub Johnny Rocket.
Oh mein Gott. Oh
mein Smashley Gott, ja. Simpson. Maggie Was? Mayhem? Oh. Iron Maven?
Ja, die haben sich What alle so, so nischige Namen gegeben und so.
Rosa Sparks. Das
stark.
Ist stark.
Ja.
Bloody Holly?
Das sind einfach so Drag-Namen.
Ja, stimmt.
Das stimmt. Ja, es war halt so voll krass, diese Szene. Ey. Und es war aber, also es ist auch so, glaube ich, ein bisschen cringe. Ich weiß nicht, wie gut der Film gealtert ist.
To be cringe is to be free.
Genau, aber für mich damals war das mein Magnum Opus. Also zusammen mit Wild Child. Kennt ihr noch Wild Child?
Natürlich.
Das war auch so dieser eine Teenie-Film, der bei mir rauf und runter lief. Und ich frage mich dann auch, wenn du dir als dein Debütfilm als Regisseurin dann überlegst, das ist, glaube ich, basiert auf einem Buch, meine ich. Das habe ich aber nicht gelesen. Überlegst.
Roman Derby Girl von Shauna Cross.
Aha. Okay.
Ja, also ich lese es gerade von Wikipedia vor.
Okay. Ja, und wenn du dir dann überlegst, ja, so ein rebellisches Teenager-Mädchen, das in so einer Rollschuhmannschaft teilnimmt, das wird's.
Auf jeden Fall. Roller Respekt. Girl. Whip It im Original. Ich will das unbedingt sehen.
Übel geil.
Ja.
Es ist auf meiner Liste. Die Vibes hab ich Bock drauf. Und wir sind ja auch einmal Rollschuh gefahren. Ich find's voll schwer.
Stimmt. Ja, es ist auch mega schwer. Ich bin auch hingefallen. Davon hat Lenny ein Video gemacht und gepostet auf Instagram.
Loser.
Ach stimmt, ich hab's selber gepostet, ja.
Frech,
stimmt,
ey.
Ja.
Aber es ist
ihr seid beim Rollschuhfahren hingefallen. Loser.
Wow.
Ich bin noch nie Rollschuh gefahren. Ich habe keine Ahnung,
ob das schwerer als man.
Glaube ich dir sofort.
Ich habe halt Inline-Skates früher gemacht.
Ich kann nicht mal das.
Noch schwerer.
Und das ist so, man denkt so, ach, ist ja basically the same.
Ja.
Nee, es ist nicht. Ja, ich habe tatsächlich einen Doppelpack mitgebracht. Es sind praktisch so, es ist ein Filmduo, aber es sind zwei unterschiedliche Personen, also die sind nicht fusioniert.
Ich bin verwirrt.
Vietnamesische Zwillinge.
Richtig. Es handelt sich um Daniel Myrick und Eduardo Sanchez.
Kenne ich nicht.
Ich auch nicht.
Aber ihr kennt 100% ihren Film.
Ja?
Es ist das sogenannte Blair Witch Project.
Okay, doch, ich hätte den Namen Eduardo Dingsbums doch merken sollen. Ich habe irgendwann mal in einem Video sehr viel über die geredet. Ja, ja, krass.
Ich liebe Blair Witch. Ich also auch. Ich finde, das ist ein richtig, richtig toller Film. Ja. Blair Witch Project. Ich liebe auch die Blair Witch. Zitiert mich.
Nee, aber gab es nicht auch einen Film namens Blair Witch?
Ja, das ist der von...
Der von 2016.
Ja.
Das ist der zweite Teil.
Ja.
Der war nicht so geil. Da war ich nämlich im Kino.
Nee, es gab auch noch mal Blair Witch Project 2.
Ja.
Der ist halt ganz, ganz, ganz schlimm. Und es kam halt 2016 kam nochmal Blair Witch raus, aber der ist auch für die Tonne. Also in diesem gesamten Franchise ist eigentlich wirklich nur der allererste, meiner Meinung nach, wirklich sehenswert.
Ja.
Und Blair Witch Project ist ultra geil.
Ja, und der ist halt ikonisch.
Ja, man muss halt wirklich sagen, also ich merke das jetzt auch bei meiner Masterarbeit so, für Found Footage Horror ist wirklich so Blair Witch Project so das Meisterwerk, so was man auch immer so viel zitieren kann. Und ich finde es so schade, dass da einfach nichts mehr danach gekommen ist. Also die haben noch ein bisschen was gemacht, aber auch wirklich nur Sachen, die unterm Radar geflogen sind und die auch nicht gut gewesen sind.
Boah, ich glaube aber, das ist schon dann dieser nischigen, so diesem nischigen historischen Moment geschuldet, dass das Leute so in den Bann gezogen hat, oder?
Ja.
Weil ich glaube, so diese Haptik darzustellen in so Found-Footage-Filmen, also mit, zusammen auch noch mit Rec, das war, glaube ich, für die 99 kam der Film ja raus, ne? So in diesem Millennium-Umbruch war das voll das krasse Ding und das hat Leute einfach so, wow, das ist so eine Neuerung, das, ne, so dieses, wir sind wirklich nah dabei.
100%.
Und danach hat das wahrscheinlich an Effekt verloren, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Also, ich habe auch eine lustige Geschichte zu dem Film. Wir haben den früher immer an Halloween geguckt, immer. Wir hatten immer Halloween-Partys und wir haben oft Halloween bei einer Freundin gefeiert, die so ein Rich Parents hatte und die ein großes Haus hatten. Und einmal mitten im Blair Witch Project, ich hatte den Film da schon 4 oder 5 Mal oder so gesehen, bin ich mit einem Kumpel rausgegangen, weil wir die anderen erschrecken wollten. Wir wollten pranken. Und dann sind wir an das Fenster gegangen und haben kurz gewartet, bis zu einem guten Moment haben gesagt, jetzt Ming, wir klopfen gleich gegen das Fenster, so fest wir können. Und wir haben wirklich dieses Fenster kaputtgeschlagen.
Nein.
Und wir zwei waren diejenigen, die sich am meisten erschrocken
haben. Oh Gott.
Boah, ich wurde wahrscheinlich nie wieder eingeladen.
Doch, war alles gut dann. Aber es war wirklich keine Absicht. Ja.
Aber das fühle ich sehr. Also so die Sachen, die man sich früher überlegt hat als Kind, das sind richtig coole Ideen. Verstecken, Dunkeln spielen und dann sind bei uns auch irgendwie Leute so verletzt worden.
Ja.
Und dann die Person, die das dann vorgeschlagen hat, ich war dann.
Ich habe mal einem Kumpel auch den Arm böse verstaucht, weil wir so Jackass-mäßig Sachen gemacht haben und ich dann von einem Zaun auf ihn gesprungen bin. Ich war 14, 15 oder so, ne? Das war meine wilde Phase. Ich war riesen Jackass-Fan und bin's immer noch.
Du warst ein Rollerboy.
Ich war ein Rollerboy.
Das kommt bei mir ja, wie gesagt, erst mit 70. Also so, dass ich aufdrehe.
Ja.
Und,
dann kommt deine Jackass-Zeit.
Deine Rowdy-Zeit.
Ja, richtig. Ja, aber
ich bin immerhin froh, dass du auf meiner Seite bist, dass Jackass einfach objektiv witzig ist.
Ja. Ist es.
Senior, wie witzig findest du Jackass?
Ich sage nichts dazu. Ich bin diplomatisch.
Okay.
Aber warte, das heißt, du hast jetzt nur The Blair Witch Project dabei oder 2 Filme? Ich habe es nicht ganz verstanden.
Nee, Blair Witch Project war halt 2 Filme.
Ah, okay. Ja,
Den sollte man mal gesehen haben, finde ich.
Ich finde auch, also ich checke, dass man den als langweilig empfinden kann.
Er lebt von seiner Atmosphäre und das Setting ist wichtig. Und dass man den nicht irgendwie, keine Ahnung, mit AirPods irgendwie auf dem iPad guckt.
Ja.
Mittags oder so.
Wir
haben bald Halloween.
Das stimmt. Ey, mach das. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich glaube, was du eben gesagt hast, Xenia, fühle ich zu 100%. Ich glaube, den Film ist so einer der Filme, den ich, glaube ich, so gerne mitbekommen hätte, als er damals erschienen ist.
Mhm.
Wirklich so dann auch im Kino. Und weil die Promo von dem Film war ja auch so ein bisschen darauf angelegt, dass man nicht wusste, ob es jetzt wirklich Fiktion ist oder ob es nicht tatsächlich so passiert
Absolut.
Ist.
Ja.
Und da hätte ich Bock drauf gehabt.
Genauso crazy war damals, als Dings rauskam, Cloverfield. Da war das ähnlich. Da wurden auch immer nur so Werbungen gepostet, von wo gar nicht der Filmtitel und so eingeblendet wurde. Also dann lief dann plötzlich so eine 10-sekündiger Clip aus dem Film und du hast gar keine Ahnung gehabt, was es ist.
Mhm.
Also dann ist plötzlich der Kopf von der Freiheitsstatue irgendwie abgefallen. Und dir war schon klar, okay, das wird schon für irgendeinen Film sein oder sowas, aber du musstest wirklich aktiv arbeiten, um das rauszufinden. Und das finde ich ist schon ein crazy Marketing-Move. Das braucht schon echt Mut.
Mhm.
Und deswegen,
heutzutage muss man halt alles ausbuchstabieren gefühlt, ne, für so den Konsumenten. Ich habe auch das Gefühl, dass Leute sich dann nicht mehr so trauen, vielleicht sowas Kontextloses zu posten. Also hier und da gibt es mal wieder so Stunts und dann kann das wiederum auch sehr erfolgreich sein.
Mhm.
Aber ich habe auch das Gefühl, also gerade auch so ein Film wie Blair Witch, der hat auch, glaube ich, zu wenig zu zeigen. Also weil es geht ja wirklich nur darum, dass man davon lebt, wie die Kameraführung ist. und dass man Angst bekommt einfach von so dem, was man nicht sieht. Und ich finde, das ist ja sowieso was, was leider im Horror so ein bisschen ausstirbt. Also, dass man dann eher so ein krasses Monster haben muss oder sowas.
Ja, wobei gerade aktuell mit Backrooms und Obsession und so weiter, also ich habe schon das Gefühl, dass Horror gerade auch so eine sehr schöne Renaissance erlebt, so eine kleine.
Aber ich hätte mir gewünscht, dass Backrooms mehr ist wie Blair Witch. Ich glaube, dann hätte ich ihn noch besser gefunden.
Ja, safe.
Ja, es ist schon sehr hollywoodisiert. Mhm. So.
Das stimmt leider.
Also, ich meine, bei Blair Witch Project, ne, ist ja schon so sehr gegen die Konvention. Also von Jump, keine Jumpscares, kein gar nichts, nur Atmosphäre und das funktioniert perfekt.
Ey, der Film hat meine riesige Liebe für Found-Footage-Filme irgendwie ins Leben gerufen. Also ich liebe wirklich Found-Footage, das Genre. Und das ist manchmal gimmicky und manchmal albern und manchmal gibt's auch gar keinen Sinn, aber trotzdem hat's irgendwie was. Man ist da wirklich reingeworfen. Ey, ich weiß noch, als ich Wreck damals im Kino gesehen habe, ich habe wirklich, also wir hatten einen Kumpel dabei, wir waren zu dritt darin und das war unser Fahrer und der war nach dem Film, das war auch so eine Mitternachtsvorstellung, es war irgendwie dann nachts um 2 oder so, als wir rauskamen. Und der war wirklich nicht in der Lage, zurückzufahren.
Boah,
das ist kein Scherz.
Wild.
Der hat wirklich, also der wir mussten da eine Stunde vor dem Kino warten, bis er in der Lage war, wieder zu fahren.
Erstmal wieder Kaffee auch hochgeballert.
Das war richtig krass.
Der war wirklich, halt so damals mit, also ich war ja nicht im Kino, weil ich zu jung war, aber bei Sinister, also als ich ihn das erste Mal gesehen habe, das war so schlimm, weil ich habe den auch mit meinem älteren Bruder geguckt, deswegen sollte man sowieso nie machen, mit seinen älteren Brüdern Horrorfilme gucken. Aber danach war er wirklich die ganze Zeit so, da bei uns im Garten, da ist er. Ja. Und so, und das war also klassisches Szenario. Und ich habe danach, ich lag die ganze Nacht wach.
Im Garten unter dem Dintei. Unter dem Lindenbaum.
Ja. Ja, oh Gott, ja. Und dann auch im zweiten Teil, der Rasenmäher. Habt ihr Sinister 2 gesehen?
Nee. Ja, doch, aber ich werde mich gar nicht mehr erinnern.
Okay, ja gut, das ist eine ganz schlimme Szene, wo so ein Kind gehackstückelt. Nee, das Kind führt den Rasenmäher, glaube ich. Leute, das ist schon lange her, aber es war ganz schlimm. Ja.
Aber ich lege meine Hand ins Feuer für Sinister. Ich finde, Sinister 1 ist der Shepherd.
Mhm.
Ich finde den ein bisschen overrated.
Ja.
Das ist halt so ein Film, den damals alle so, wow, den musst genau du deswegen. Unbedingt
gesehen haben. Ich habe den nachgeholt, weil ich den in dieser Hochphase nicht gesehen habe. Da war dann schon so ein bisschen contrarian und war schon so, Alter, das ist es, das soll es jetzt sein?
Ich finde, der ist so stabil. Ja,
der ist stabil. Ist so der ist absolut stabil.
Ja.
100%. Aber der ist schon so sehr hau drauf. Hier, guck mal, hier noch ein Jumpscare, da noch ein Jumpscare. Aber es funktioniert. Also ich bin ja auch, also ich bin nicht komplett anti-Jumpscare. Manchmal freue ich mich auch einfach, wenn man sich mal erschrecken kann.
Ja, mittlerweile, auch zum Beispiel Oddity war so ein Film in den letzten paar Jahren, wo ich auch nochmal richtig dachte, ach, das ist so ein richtiger Horrorfilm, wo man nochmal so sich erschreckt. Finde ich gut.
Das braucht das Land.
Manchmal braucht man nicht mehr als einen Wrong Turn.
Ja.
Halloween.
Sehr gut. Du hast aber noch zwei weitere.
Ach, soll ich hier auch noch machen?
Ich wollte noch mal raus.
Also, ich hätte noch mitgebracht Josh Trank, der meiner Meinung nach nur Chronicle gemacht hat, der wirklich geil ist.
Das sind Michael B. Jordan und Daniel DeHaan.
Wie auch immer. Fragst du mich?
Daniel DeHaan?
Da fragst du mich gerade auch was, das habe ich jetzt nicht.
Oh mein Gott, weil der ist ja auch irgendwie von der Bildfläche verschwunden.
Ja, doch, Dane DeHaan, genau.
Dane DeHaan.
Dane DeHaan, der hat doch.
Der aus Valerian, genau.
Stimmt, den habe ich gesehen im Kino damals von Luc Besson, ne? Valerian?
Ja.
Ja.
Ja, und Josh Trank sollte zum Beispiel dann auch, also Chronicle ist mega empfehlenswert. Da geht es auch wirklich um drei relativ junge Typen, die Superheldenkräfte bekommen und auch Found Footage ist, genau. Und einer von den dreien dreht dann total durch, weil sie nutzen das erstmal ihre Kräfte für lustige Pranks. Und das ist so ein sehr einfachen, war damals, also der Film ist natürlich auch jetzt schon älter, der war damals ein sehr schöner Gegenentwurf zu diesen Superheldenfilmen, weil es halt nicht darum ging, irgendwie die Welt zu retten oder irgendwelche Bösewichte oder sowas, sondern wirklich einfach, das war so, das hatte so eine Realitätsnähe. Was, wenn wirklich drei Knallköpfe, so drei wirklich doofe Typen, plötzlich Superheldenkräfte kriegen? Interessanter Film, sehr sehenswert meiner Meinung nach. Und danach hat Josh Trank irgendwie nichts mehr gemacht. Also, er hat diesen Fantastic Four gemacht. Fantastic, der halt eine Katastrophe ist.
Oh ja. Oh.
Und da ist der eher aufgefallen am Set mit. Also, ich will jetzt auch, ich weiß nicht, wie viel davon wirklich bestätigt ist, aber da soll es ja hinter den Kulissen wirklich drunter und drüber gegangen sein. Er soll permanent irgendwie zu spät gekommen sein. Er soll ein massives Drogenproblem gehabt haben, aber wie gesagt, ne, ich bin hier so ein bisschen gerade Gossip am Verteilen. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass da riesiges Chaos war hinter den Kulissen.
Ich finde vor allem so ironisch, wenn so ein Typ so einen Anti-Superheldenfilm macht und dann Fantastic Four macht.
Absolut. Dann, ja.
Und er hat auch einen Capone über den Gangsterboss Al Capone gemacht 2020.
Stimmt, das ist doch der mit Tom Hardy, der auch so echt nicht gut gewesen sein soll.
Ja, Und irgendwie ist, also seitdem macht er auch gar nichts mehr. Also der hat wirklich einfach nur Chronicle gemacht und es hieß, also es war 2012, und dann hieß es, dass er wirklich der strahlende Stern am Regisseurhimmel ist und so der große Name wird, Josh Trank. Und dann hat sich das wirklich so mit Fantastic Four so krass ins, um 180 Grad ins Gegenteil gewendet. Ich weiß nur, dass der auch einen Letterboxd-Account hat und öfter mal Filme kritisiert. Das ist ganz sympathisch.
Okay.
Und ich habe noch mitgebracht, und ich finde, über den hätte man auch länger sprechen können. Meiner Meinung nach ist das auch ein Two-Hit-Wonder eher vielleicht, nämlich Neil Blomkamp.
Mhm. Ah ja.
Ich finde, District 9 ist halt so sein krasses Meisterwerk. Mhm. Dann kam Elysium, den ich immer noch recht cool finde, aber es ist meiner Meinung nach schon weit von dem Meisterwerk District 9 entfernt. Über Chappie können wir jetzt streiten. Die Kurzfilme von dem sind nett, die er so gemacht hat, die ich gesehen habe. Da sind ein paar sehr geil dabei, aber auch ein paar, die ich jetzt nicht so krass fand. Dann hat er diesen Gran Turismo gemacht, den ich halt
nicht gut.
Ja. Und jetzt reißt er halt auch sein ganzes Erbe nieder. Er sollte ja diesen Alien-Film machen und das gesamte Franchise wiederbeleben. Ist halt nichts draus geworden. Ist sehr schade. Hatte wohl wilde Ideen. Das wirkt auch wirklich wie so ein Fan durch und durch, der mit Leidenschaft so bei den Filmen dabei ist. Aber jetzt macht er halt auch wirklich. Habt ihr mal Nightborn gesehen von dem vor ein paar Wochen?
Mm-mm. Nee.
Ist gerade raus auf YouTube, frei einsehbar. Ist ein 13-minütiger Film über Zombie-Soldaten quasi. Also so ein Regierungsprojekt, wo Tote zu Soldaten, Zombies wiedererweckt werden. Und es ist zu 100% in jedem Aspekt AI.
Oh, cool.
Ja, und es sieht total scheiße aus.
Ach.
Und ich hab den gesehen und ich finde den auch total scheiße. Ich hätte das Drehbuch gerne, also richtig verfilmt gesehen. Das klingt eigentlich nach so B-Movie-Charme, ne? Und es hätte cool werden können. Nee, Nightborn ist wirklich schlimm. Ja, und es ist halt, er verteidigt sich halt mit den Worten, dass er halt viele Türklinken putzen gegangen ist und da kein, das Geld für seine Projekte nicht bekommt und deswegen jetzt zu AI greifen muss. Und ich denke mir halt so, boah, ganz ehrlich, dann mach's lieber nicht. Mhm. Dann mach doch irgendwie was anderes. Also ich würde ungern sowas wie Nightborn in die Welt raustragen, wobei man auch sagen muss, das ist nicht zu verwechseln mit dem Kinofilm Nightborn.
Okay.
Das ist mit Nightborn mit E hinten auf YouTube.
Mhm.
Ist nochmal was anderes.
Aber ich meine, ich kenne auch seine Lage jetzt nicht oder seine finanzielle, aber ich finde auch, es ist immer so weird, das so zu sagen, als wäre es keine andere Option. Also
ja,
weil
genau.
Kurz, also vor ein paar Jahren gab es diese Option auch noch nicht, das irgendwie mit AI oder KI zu machen. Ja, ich bin auch sicher, dass jemand, der Neil Blomkamp ist, dann und der schon mal was inszeniert hat, dass man dann ja doch auch irgendwie Geld findet für irgendwie Ideen. Naja,
sicher.
Aber spannend. Ja, stimmt. District 9 ist ja wirklich ein ultimativer Klassiker.
Auf jeden Fall. Und alle wollen, dass er District 10 macht, aber irgendwie ist es bisher noch nichts draus geworden.
Vielleicht dann nicht mehr ein One-Hit-Wonder irgendwann.
Irgendwann mit KI vielleicht.
District 9 hat ja auch so Found-Footage-Vibes. Ja. Ist es nicht auch so? Ich habe den lange, lange, lange nicht mehr gesehen, aber ich habe den als ultra geil in Erinnerung.
Ich habe es auch nicht mehr im Kopf.
Den gibt es auch nirgendwo zu sehen, weil ich wollte den letztens noch mal gucken.
Ja.
Und dann dachte ich mir auch so im Stream, also außer es hat sich irgendwie geändert.
Und ich habe es gerade noch mal nachgeguckt. Ist gar nicht so einfach zu beantworten, ob District 9 ein Found-Footage-Film ist, weil die erste Hälfte so als Mockumentary gedreht ist, wie ein Dokumentarfilm, und die zweite Hälfte sich dann davon entfernt. Aber in der ersten Hälfte reden die tatsächlich noch so in Interviews noch in die Kamera.
Hm.
So. Deswegen, wir haben ganz schön viel Found-Footage dabei hier heute.
Ja, krass. Komische Parallele.
Man kann ihn auf dem Adrenalin-Channel bei Prime Video gucken.
Aber Roller Girl, ich habe eben kurz Rollerblade gesagt, sorry Leute, Roller Girl gibt's auf Amazon Prime ganz normal. Könnt ihr euch zum Stream anschauen. Deswegen gönnt euch vielleicht mal. Ich gönne mir den, glaube ich, auch noch.
Wirklich sehen.
Rein damit. Und Blair Witch Project könnt ihr bei Netflix schauen. Wir haben aber noch ein paar weitere Filmempfehlungen, denn passend zum Wochen-Highlight-Start im Kino, The End of Oak Street, wo wir später zu kommen werden, haben wir mal uns ein paar 80er Filme angeschaut. Die 80er sind Kult, sind es vielleicht nicht mehr so sehr, weil ich habe ein Gefühl, so dieser 80s-Hype-Fokussierung, die ist so ein bisschen mit Stranger Things gestorben.
Mhm.
Aber trotzdem, wir halten die 80er irgendwie immer noch für cool und The End of Oak Street, wie gesagt, hat sehr krasse 80s-Vibes. Und deswegen habe ich gedacht, lass uns doch mal über unsere Lieblingsfilme aus den 80ern sprechen, die aber jetzt nicht Franchises sind, weil ansonsten wäre hier Indiana Jones vertreten, wäre Zurück in die Zukunft vertreten und ganz viele andere Filme. Ghostbusters nehme ich
ja 100% hätte ich dir mitgebracht, ja.
Das heißt, wir wären so krass vorhersehbar und dann dachten wir, wir gehen mal abseits von den großen Blockbustern. Obwohl bei mir sind auch vielleicht, ist auch ein, zwei Blockbuster-Regiere dabei, aber es sind jetzt nicht die klassischen.
Ja. Ich habe was ultra-abstruses dabei.
Okay. Abstrus, tolles Wort.
Finde ich gut,
ja.
Wollen wir durchgehen einfach.
Ja, immer ein. Jeweils haben wir drei Filme mitgebracht und wir können gerne Reihe umgehen. Wer möchte starten?
Lenny, du.
Oh Gott, darauf war ich nicht vorbereitet. Aber ich hau einen Film raus von Martin Scorsese, wo man denken würde, Mensch, da habe ich doch eigentlich schon alles gesehen. Ich habe einen Film von ihm mit dabei, wo ich sagen würde, den haben vielleicht nicht irgendwie alle auf dem Schirm. Und zwar Die Farbe des Geldes. Das ist ein Film mit Paul Newman und Tom Cruise. Und es geht um Billardspielen.
Ja.
Und das ist es eigentlich auch schon. Es geht darum, dass Paul Newman so ein alteingesessener Billardprofi ist und Tom Cruise ist so ein aufstrebender Billardstar. Und dann geht es so darum, dass er ihm das so beibringt. Und es ist so ein indirektes Sequel zu dem 60er-Jahre-Film Haie der Großstadt, wo Paul Newman auch mitgespielt hat und auch schon einen Billardspieler gespielt hat. Und ja, das ist es. Ich finde, es ist ein sehr stylischer, cooler Film. Ist jetzt wirklich so kein Meisterwerk, aber ich finde, der lässt sich einfach sehr cool runtergucken. Und Martin Scorsese hat auch irgendwie so bewiesen, dass er dann ein Gespür für hat, so diesen Mikrokosmos so von einer Billardhalle zu zeigen, so diese Rundfahrten, die es dann halt eben auch so um diese Billardtische geht, sind echt toll inszeniert. Ich finde, das ist wirklich so ein Hidden Jam von Martin Scorsese.
Sehr schön. Ja, okay. Farbe des Geldes.
Ja.
Schön.
Sehr schön.
Was hat das damit zu tun? Die Farbe des Geldes?
Das ist grün.
Wie der Billardtisch.
Wie der Billardtisch.
Kugeln sind
okay.
Bunt.
Ja.
Ah, ja.
Ah, stark. Okay. Darüber habe ich noch nicht. Ich muss mich nur ein zweites Mal gucken. Vielleicht so eine andere Deutungsebene.
Ja.
Die Metaebene. Soll ich weitermachen?
Ja, hau rein.
Okay, ich habe das jetzt aber nicht gerankt. Oder ist das bei euch ein Ranking?
Nee, auch nicht.
Einfach nur irgendwelche. Ja, okay, nichts. Dann fange ich mal an mit Near Dark von Catherine Bigelow.
Oh ja, Film? Natürlich. Ja.
Von 1987. Ich bin ja eine alte Vampir-Fan. Frau. Und das ist ein sehr besonderer Vampirfilm, weil das ist ja nicht so ein klassischer aristokratischer Vampirfilm, wo Vampire irgendwie in ihren Burgen chillen und so Stehkragen haben, so weiße, und Koteletten, sondern es ist so ein Roadmovie-Vampirfilm und der spielt auch mit so Western-Tropes. Es ist so Neo-Western-Ästhetik, kann man das nennen. Und es geht einfach um so einen Cowboy, der so aufgegabelt wird von so mehreren Vampiren, die ja in so einem Van unterwegs sind. Und ich finde den sehr cool. Der ist so sehr atmosphärisch. Und ich finde auch, dass der so eine sehr ungewohnte so Kamera hat, weil sie auch ein bisschen so Found-Footage-mäßig ist, teilweise. Aber sie ist einfach so sehr innovativ. Und das hat, glaube ich, auch Catherine Bigelow so ein bisschen zu so einem Namen gemacht und man kann sie ja vielleicht jetzt eher im 21. Jahrhundert so mit ihren krassen Actionfilmen und auch so Kriegsfilmen, die sie inszeniert hat, aber ich mochte den sehr und ich finde auch, dass da zum Beispiel auch viel mit so ja diesen typischen Vampir-Motiven gearbeitet wird, irgendwie wie so Vergänglichkeit und auch so wie Vampire und Menschen untereinander zusammenleben können, aber es ist auch ein bisschen so ein sehr moralischer Film, also es geht dann eher auch so darum, dass man vielleicht das mit so einer Drogenmetapher auflädt, weil die Vampire in dem Film eher mehr wie so Junkies wirken. Ja, aber trotzdem mega spannend. Also falls ihr den noch nicht gesehen habt, ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, den zu gucken. Ich habe den damals auch per Blu-ray bestellt. Mhm. Ja.
Ja, sehr cool.
Near Dark.
Ich mache gleich mit Drogen weiter, weil ich habe einen Film, den ihr hundertprozentig nicht gesehen habt. Den hat, glaube ich, wirklich, ich wüsste mal gerne, wie viele Menschen da draußen den gesehen haben, nämlich Liquid Sky von 82. Mhm. Ich habe den auch erst, ich glaube, letztes Jahr oder so zum ersten Mal gesehen. Ist wirklich, also mehr Underground geht nicht. Der wurde absurderweise in New York von einem kleinen sowjetischen Team gedreht in den 80ern. Wow, okay. Das ist mega strange. Ist wirklich, also wenn ihr mal einen möglichst abgefuckten, strangen Film so für euren nächsten WG-Abend braucht, so den garantiert noch niemand gesehen hat, dann ist das vielleicht die richtige Wahl. Aber der Film ist auch maximal weird und hat auch nicht immer so eine stringente Handlung. Es geht um winzige Aliens, die in einem UFO auf einem New Yorker Hausdach landen und nach Heroin suchen, falls die krasseste Substanz des Universums ist. Sie entdecken aber, dass im menschlichen Gehirn bei einem Orgasmus eine noch bessere Substanz freigesetzt wird und beginnen dann Menschen aus der Distanz nach dem Sex sterben zu lassen und dann diese Substanz aus dem Hirn zu extrahieren. Und es geht um Margaret, eine, ich würde sagen, so eine androgyne Bewohnerin des Hochhauses, die sich weigert, Sex zu haben und deswegen auch sehr gefeit, also ne, nicht von diesen Aliens angegriffen wird. Und der Film ist so eine unfassbar strange Mischung aus Sci-Fi, Techno, Punk, so New Wave ganz viel, Horror, Komödie, Satire, sehr avantgardistisch, extrem queer, extrem bunt, so sehr, es ist so David Bowie in einem Film, ohne dass er irgendwas damit zu tun hätte. Er hat verrückte Computereffekte und ich mag den Film irgendwie sehr, so, weil der extrem modern ist, weil es so sehr viel um Selbstakzeptanz, um Selbstbestimmung und auch um Asexualität und solche Themen geht und gleichzeitig so außergewöhnliche Kostüme hat, so bunt ist und so auch eine tolle Botschaft hat, aber auch gleichzeitig so sehr, sehr weird ist.
Das ist mega cool.
Der ist mega cool. Wenn ich das richtig nehme, hat der eine Szene, die so ein bisschen sehr schwer zu ertragen ist, aber ansonsten ist es ein wirklich extrem krasser Film.
Pack ich mal auf die Watchlist.
Liquid Squad. Liquid Sky.
Also allein das Poster ist so sehr ästhetisch.
Ja. Ist wirklich ein Geheimtipp, ja.
Ich habe sehr viel Bock. Wird auf jeden Fall angeschaut.
Auch richtige Nische-Sachen haben wir hier dabei.
Ja, ich gehe direkt mit so einer Nische-Sache weiter. Ich bewege mich im Anime-Game tatsächlich mal. So dieser eine Anime-Film, den ich wirklich so über alles lieben gelernt habe, auf dem Fantasy-Filmfest tatsächlich, weil es ein Rescreening davon gab, ist der Film Angel's Egg. Und das ist von Mamoru Oshii, der übrigens Ghost in the Shell auch gemacht hat. Und Angel's Egg ist ein absolutes Kunstwerk. Es ist wirklich so 71 Minuten, ist nicht lang, aber dieser Film schafft es über diese Zeit wirklich so ein komplettes Gefühl zu erzeugen, dass so eine Verlorenheit ist, glaube ich, würde ich so am ehesten beschreiben. Also ich wirklich so inhaltlich kann ich irgendwie sehr wenig sagen. Es geht um ein kleines Mädchen, das auf irgendeinem Planeten zusammen in Begleitung von irgendeinem Ritter, nenne ich ihn jetzt mal, durch die Landschaften streicht. Und es ist so eine sehr dystopische Sci-Fi-Welt. Es ist so wirklich sehr düster, hat so Dark Academia-Vibes und es ist ein Vibe, es wird auch kaum bis gar nicht geredet in diesem Film. Aber es ist wirklich so ein absolutes Kunstwerk. So every frame painting ist wirklich so.
Ich liebe sowas.
Trifft halt auf diesen Film so zu 100% zu und jetzt so eine komplette Sogwirkung. Und es ist wirklich so, ich glaube, wenn ich sagen würde, dass ein Film ein Kunstwerk ist, dann ist es so Angel's Egg zu 100%.
Angel's Egg und Emoji Movie, der Film.
100%, die geben sich die Hand.
Ja.
Hä, voll toll. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Muss ich auf jeden Fall mal nachholen.
Gerne.
Sehr cool. Angel's Egg.
Ja, Zehner, du machst mal. Warte.
Oh Gott. Okay, also ich habe, was habe ich noch mitgebracht? Ich überlege gerade, welchen ich als nächstes. Okay, also ich habe einen, der nicht so niche ist. Den kann ich jetzt mal hier abfeiern, weil da habe ich auch wahrscheinlich noch nicht so richtig drüber geredet. Ich bin mir nicht sicher, das ist von einem Regisseur, der letztens leider von uns gegangen ist, und zwar Rob Reiner. Und das
ist Stand By Me mitgebracht?
Nee, sondern The Princess Bride.
Oh ja,
weil das Inconceivable. Ist einer meiner All-Time-Faves, einfach weil das ein Fantasy-Film ist, also so eine Fantasy-Comedy und bestimmt kennen den auch einige von euch, aber ich will einfach noch mal ein kleines Loblied darauf halten, weil ja, es geht einfach darum, dass so ein Großvater seinem Enkel eine Geschichte vorliest, also es ist so eine eingebettete Fantasy-Geschichte in so eine Rahmenhandlung und da geht es auch dann viel um so eine Dekonstruktion auch von so Fantasy-Tropes, aber eigentlich sind so die Figuren da drin sehr iconic. Also so Inigo Montoya kennen bestimmt die meisten, auch selbst wenn die den Film nicht gesehen haben. Und ich habe den auch letztens nochmal geguckt und ich habe dann nochmal gemerkt, wie viel Spaß der einfach macht.
Der ist super.
Und der ist einfach, großartig. Ich muss wirklich sagen, also der ist in den 80ern rausgekommen und der ist auch so, finde ich, gut gealtert. Also dafür, dass es auch irgendwie um so eine eigentlich, also nicht komplett, es ist jetzt nicht Shrek 2, ne? Aber so ein bisschen ein Angreifen von dieser Damsel in Distress Trope, so ein bisschen. Also es rüttelt auf jeden Fall daran, würde ich sagen. Und hat einfach so mega die herzerwärmenden Figuren und ist so sehr schnell gepaced. Es ist so ein Film, wo man nicht richtig merkt, dass er läuft.
Und er ist extrem witzig einfach.
Mega witzig.
Er ist sau witzig.
Ja, und ich finde auch die Kulissen sind richtig toll, wenn man einfach auch merkt, dass das alles noch so gemalt ist, zum Beispiel so im Hintergrund. Und es ist ein bisschen mit dieser 80er-Jahre-Techiness, das muss man so sich im Kopf behalten. Aber ja, der ist wirklich so immer noch in meinem Herzen. Ja. Princess Bride.
Kann ich nur zustimmen. Rest in Peace, Rob Reiner. Und ich habe auch einen Rob Reiner-Film mitgebracht.
Hast du Stand By Me?
Ich habe Stand By Me mitgebracht.
Habe ich auch erst überlegt, ja.
Ja, weil ich glaube, ihr habt ihn ja letztens noch mal gesehen, meine ich, im Kino. Warst du nicht dabei, Lenny? Nee,
ich war leider nicht dabei.
Ich habe den das erste Mal gesehen im Kino.
Ach, da hast du
den letztes Jahr, glaube
genau,
ich.
Genau, ja. Da weiß ich, dass im Team bei uns ein paar Leute reingegangen sind. Der basiert ja auf einer Stephen King-Novelle, ist aber kein Horrorfilm oder sowas, sondern der Coming-of-Age-Film schlechthin. Der Film heißt The Body, also nicht der Körper, sondern die Leiche, weil es genau darum geht. Es sind vier Freunde in den 50ern, die erfahren, also die ganze Stadt sucht nach einer nach einem Jungen, der vermisst ist, und sie erfahren über Umwege, dass die Leiche dieses Jungen in der Nähe der Eisenbahngleise liegen soll, und sie brechen auf, um diese Leiche zu finden. So ungefähr ist die Handlung. Aber es ist jetzt, es geht gar nicht mehr irgendwie dann um diese Handlung, sondern vor allem um diese vier Jungs, die Dynamik zwischen denen, die, wie sie gerade erwachsen werden, und irgendwann schwingt so diese Abenteuerlust um in dieses extrem süße, nostalgische und traurige, und ja, weil sie so auch mit dem Tod und dem Erwachsenwerden konfrontiert werden. Und ich habe den Film vor langer Zeit gesehen, und ich weiß aber, dass der so eine richtig, richtig tiefe Spuren hinterlassen hat. Und ich wollte auch letztes Jahr gar nicht mitgehen, weil das so ein Film ist, bei dem habe ich so ein bisschen Angst, dass er seine Magie verliert, weil der mich emotional so mitgerissen hat und ich den so schön finde. Und ich traue mich kaum, den noch mal zu gucken. Also ich glaube, jeder hat doch so einen Film, oder? So wahrscheinlich wie Roller Girl, den man so irgendwie in seiner Jugend oder Kindheit mal mitgenommen hat, der einen emotional komplett mitgerissen hat und dann aber man nicht weiß, ah, ist der so gut, wie ich den in Erinnerung habe? Und Stand By Me liebe ich einfach. Und ich muss es irgendwann mal nachholen. Vor allem die Namen, die da mitspielen. Also Will Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman und Jerry O'Connell. Also das sind auch vier sehr bekannte Namen.
Also ich kann dich aus meiner Perspektive beruhigen. Der hat auch letztes Jahr noch gescheppert bei mir. Ja. Also ich war emotional wirklich ganz fertig am Ende. Und auch vor allem mit dieser Ebene mit River Phoenix, der dann ja auch diese letzten paar Szenen in dem Film hat und dann auch einige Jahre danach gestorben ist. Genau. Und ich finde, das kickt einfach ganz, ganz doll, wenn man den Film schaut. Und ich finde, das ist eine sehr herzerwärmende Coming-of-Age-Geschichte einfach. Und diese Magie und diesen Zauber, selbst wenn da auch ein, zwei Lines vielleicht so ein bisschen 80er-Jahre-mäßig sind, also wenn die Jungs da untereinander sich so mobben, da denkt man sich auch so, ah ja, gut, würde man heute wahrscheinlich anders skripten, aber trotzdem, also so die Figuren an sich sind auch, finde ich, so sehr kritisch geschrieben für so Jungen.
Aber ey, was für ein krasser Filmemacher einfach Rob Reiner war, ne?
Sagen, wir haben jetzt ihn praktisch schon den 80s-Regisseur
auf jeden Fall.
Koren.
Ja, ist er ja auch.
Stand By Me, sehr empfehlenswert.
Mhm, guck dir.
Dann ein Film, den ich sehr empfehlen kann, von 1980. Es ist ein Film mit dem Titel 9 to 5, der auch den wunderbaren Titelsong 9 to 5 hat, von Dolly Parton. Und es geht um eine Firma in den USA, wo drei Frauen arbeiten, die gespielt werden von Jane Fonda, Lily Tomlin und Dolly Parton. Und die haben einen sehr schlimmen Boss, der sehr sexistisch ist, der sehr scheiße ist, und die versuchen irgendwie in diesem Arbeitsumfeld zu überleben und ihrem Boss eins auszuwischen. Und darum geht es in diesem Film. Es ist so eine Dramedy, würde ich sagen, und alleine wegen des Songs 9 to 5 von Dolly Parton hat der Film, glaube ich, so seinen Cool-Status so erreicht. Und
den kennt man, ne? Der ist total bekannt. Genau der. Weißt du, ich habe das nur gerade gegoogelt. Weißt du, wie der Film auf Deutsch heißt?
Nee.
Soll ich es dir vorlesen?
Hau raus.
Der deutsche Titel, falls ihr den Film suchen wollt und selber gucken wollt, der heißt Warum eigentlich, bringen wir den Chef nicht um?
Oh, ja gut.
Oh Gott, das klingt wie so ein explizites Sebastian Fitzek-Buch.
Ja, genau.
Sehr unfassbar.
Das ist, also ich wollte es jetzt vielleicht nicht vorweggreifen, aber der Titel verrät es tatsächlich schon. Sie planen irgendwann auch ihren Chef vielleicht mal umzubringen.
Das ist sehr unfassbar geil. Das ist auch so ein richtiger 80er-Jahre-Titel.
Ja, das erinnert mich an einen weiteren 80er-Jahre-Film, den ich gar nicht mitgebracht habe, sondern der heißt, der ist mit Bill Murray, der heißt Where the Buffalo Roam. Und der heißt halt wirklich auf Deutsch Blast, wo die Büffel röhren.
Das ist immer noch einer meiner Röhren ist so.
Büffelröhren ist bloß angesext. Oh,
ja. Oh Gott, oh Gott.
Sorry, ja, 9 to 5 ist toll.
9 to 5 oder warum eigentlich bringen wir unseren Chef nicht um? Kann ich empfehlen. Es gibt es bei Disney Plus zu gucken.
Ist das irgendwie eine Kriegserklärung an Alper?
Ja, genau, du. Es ist schon dreimal versucht, dreimal gescheitert.
Ja, kann ich verstehen.
Vor allem auch Punkt.
Punkt.
Warum? Sehr bedrohlich.
Punkt. Ja, gönnt euch den.
Ja, aber stell dir vor, also, ne, Familien standen damals im Kino, im Foyer, sprachen darüber, welchen Film gucken wir heute. Und ohne diesen Punkt, hätte der Vater damals gesagt, nee, den gucken wir uns nicht an. Das Punkt ist da, wo das Mysterium drin steckt.
Wahrscheinlich war in den Anzeigen manchmal das so abgeschnitten. Und dann steht da nur, warum eigentlich?
Genau.
Was auch eine philosophische Frage ist.
Auf jeden Fall.
Die man sich stellen kann. Warum eigentlich?
Ja. Ja, stimmt.
Boah, krass, okay. Okay, ich fand diesen dran, ne? Sehr guten Vorschlag hier, warum eigentlich Punkt zu gucken, mache ich jetzt auch was von einem Namen, den ihr bestimmt auch schon gehört habt. Mhm. Aber ich habe auch gedacht, ich nehme mal was Unorthodoxeres und Genre, worüber ich jetzt vielleicht nicht häufig rede, und zwar Actionfilme. Und vor allem, weil ich ja auch mal ein Seminar hatte in der Uni über Hongkong-Cinema.
Oh.
Und da möchte ich einen Film empfehlen, der heißt A Better Tomorrow im Original und City Wolf auf Englisch von John Woo. Und ja, das ist ein Film, der sehr diese ganzen Boxen tickt, die man mit John Woo verbindet. Also der bekanntere John Woo-Film ist wahrscheinlich The Killer, der auch so ikonischen Status hat im Action-Cinema. John Woo ist ja so ein Filmemacher, der im Hongkong-Cinema angefangen hat und dann irgendwann sogar im Hollywood-Rahmen Sachen inszeniert in Amerika. Und da ist dann immer so ein bisschen das Ding, das alle sagen, da ist er nicht mehr so gut gewesen wie im Hongkong-Cinema. Und genau, wir haben halt über A Better Tomorrow auch sehr viel geredet. Und das ist so sein Film, der ihn auf der internationalen Bühne bekannt gemacht hat. Und genau, es gibt halt da zum Beispiel auch den Chow Yun-Fat und Leslie Cheung, die auch so sehr viele Filme zum Beispiel von ihm darin Rollen verkörpert haben. Und da geht es dann nämlich auch wieder um so eine Männerfreundschaft von so einem Cop und so einem Kriminellen, also ähnlich wie so bei The Killer. Und das ist das eine, was man über John Woo-Filme vielleicht so wissen muss. Es geht immer um sehr, sehr sensible Männerfreundschaften.
Also die
so
ein teilweise bisschen, schon kitschig sind.
Genau, übelst kitschig, aber gleichzeitig hat er dann auch diese Kampfstil, diesen Kampfstil geprägt, also auch so diesen Duells mit Pistolen, also so inspiriert von eher so Schwertkampffilmen aus dem Hongkong-Cinema, und er hat das dann übersetzt auf so Pistolenkämpfe, und es ist ein toll choreografierter Film, aber gleichzeitig hat er so dieses krasse melancholische, melodramatische, diesen melodramatischen Kern, und ich finde, das macht das für mich auch so voll spannend. Ich habe dann auch irgendwie meine Hausarbeit geschrieben über so Männlichkeit, also so ein Männlichkeitsbild, was auch ganz, ganz anders ist, weil es viel so sensibler ist eigentlich, als das vielleicht im Hollywood-Kino damals, vor allem mit diesen ganz harten Actionhelden im Hollywood-Kino. Ja, das ist krass kontrastiert, deswegen, da steckt richtig viel drin. Und falls ihr so einen sehr coolen Actionfilm euch geben wollt, schaut A Better Tomorrow.
Ja, und Filme wie The Killer und Hardboiled und so, von dem haben auch einfach Hollywood geprägt bis zum Gehtnichtmehr. Und auch Matrix vor allem und so. Mhm. Und also da gibt es so viele Filme, die man heutzutage liebt, die einfach von John Woo auch maßgeblich inspiriert sind.
Voll. Hardboiled habe ich auch geguckt. Ich finde, später wird es halt sehr krass actionlastig. Mhm. Und ich finde, A Better Tomorrow war für mich so nochmal dramaturgisch auch so der stärkere Film. Aber ja, aber Empfehlung.
Ich mag Hardboiled.
Ja, genau. Ist also dann die Präferenz.
Aber das heißt, damit holt man auch Leute ab, die nicht so nur Action mögen. Also das heißt, so praktisch so ein perfekter Sweet Spot ist zwischen geiler Action und auch so ein bisschen Substanz.
Ja, finde ich schon. Also A Better Tomorrow hat mir wirklich da von seinen Filmen, die ich jetzt gesehen habe, am besten gefallen. Und ja, also The Killer ist wahrscheinlich noch mal mehr derjenige, wo ich sagen würde, das ist so die Reinform irgendwie vielleicht von John Woo. Also das ist jetzt kein Hot Take. Das ist so dieser eine Film, den man immer sagt, du musst The Killer gucken. Aber ich dachte auch mal, A Better Tomorrow lohnt sich auch, weil man da auch die Anfänge von ihm so ein bisschen vielleicht merkt. Also dieses, man merkt, dass The City Wolf so davor kam. Und das finde ich auch immer total spannend bei so einer Filmografie. So ein bisschen zu schauen, so wie bewegt sich so ein Filmemacher von Film zu Film. Deswegen, ja.
Also sollte ich damit anfangen, weil ich habe bei John Woo tatsächlich, glaube ich, nur hier Face Off gesehen.
Ja, natürlich. Ja, ja, gut.
Das dann, genau, das dann, ist so diese Hollywood-John Woo.
Ja, deswegen, genau, also aber wenn ich so bei seinen also nicht englischsprachigen Sachen anfangen möchte, wäre das eine gute Empfehlung.
Auf jeden Fall. Okay. Also Better Tomorrow lohnt sich.
Aber er hat auch sehr, sehr viele Filme gemacht in Hongkong, muss man auch dazu wissen. Also ich habe auch wirklich einen Teil gesehen.
Same. Ja. Aber die ähneln sich halt, wie gesagt, auch sehr, weil es irgendwie immer so darum geht, dass so ein bisschen so dieser Cop ist genauso ein Krimineller, wie der Kriminelle irgendwie vielleicht so ein Ethos hat oder so eine Moral. Ja. Aber ich finde das halt bei A Better Tomorrow auch so, das ist irgendwie auch so eine sehr verquerte Geschichte, und da geht es dann, wie gesagt, auch wieder viel um so diese männlichen Verbindungen und so Verrat. Also es ist wirklich fast wie so eine Soap. Mhm. Und dabei schießen sich alle tot.
Unglaublich stilisierte Action dann auch, genau. Und die sehr, sehr cool ist. Genau,
deswegen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Fang damit an.
Ist auf der Watchlist.
Kann ich unterschreiben. Ich habe einen Film mitgebracht, der leider jetzt keine Überraschung ist, aber ich wollte einfach noch mal mit ihm sprechen, einfach damit wir richtig hier jetzt auf einer emotionalen Note enden können. Also nicht mit dem Podcast, sondern mit diesem Teil. Ich habe schon tausendmal über diesen Film gesprochen in diesem Podcast. Ich will es noch mal tun. Cinema Paradiso. Es tut mir leid.
Ja, nee, wie toll. Mach. Ich habe gedacht, dass du den nimmst.
Ja, das war klar. Giuseppe Tornatore ist der Regisseur, der einen sehr autobiografischen Film gedreht hat, der sogar in seinem Heimatdorf in Sizilien, auf Sizilien gedreht wurde. In oder auf, ich weiß es nicht. Ist genau wie Stand By Me so ein Coming-of-Age-Drama und gewann auch den Auslands-Oscar seinerzeit. Und ist so eine Liebeserklärung an das Kino, aber gleichzeitig auch halt so ein sehr emotionaler Film übers Erwachsenwerden, über verflossene Lieben, über Erinnerungen. Und ich verstehe, dass man den Film kitschig finden kann oder zu dick aufgetragen, vielleicht sogar auch seifenopernartig. Ich hingegen bin dem Film komplett verfallen. Es geht um einen erfolgreichen Regisseur namens Toto, der lebt in Rom. Und eines Tages bekommt er einen Anruf, dass ein Mann aus seiner Kindheit, aus seinem Dorf, Heimatdorf, gestorben ist, namens Alfredo. Und dann gehen wir in Flashback zurück und erfahren, wer dieser Alfredo ist. Denn dieser Alfredo war ein Typ, der nicht lesen konnte, aber das örtliche Kino, das Cinema Paradiso, betrieb. Und irgendwann schleicht sich der junge Toto dann zu ihm ins Kino und Toto wird besessen von Filmen und verbringt irgendwann jeden Tag im Kino und wird dann auch erst so ein Kumpel von Alfredo und hilft ihm dann bei der Arbeit. Und irgendwann ist Alfredo wirklich so straight up der Ersatzvater, weil der Vater von Toto auch, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war, aber das ist schwierig. Und dann verliebt sich Toto auch irgendwann in die junge Elena, die aus einer reichen Familie kommt und die so unerreichbar wirkt für Toto. Und es geht sehr viel um diese Beziehung zwischen Toto und Alfredo. Und Alfredo wird gespielt von Philippe Noiret, einem französischen Schauspieler, der übrigens auch gar nicht Italienisch gesprochen hat. Der hat die Rolle auf Französisch gespielt, ne? Wurde der nachsynchronisiert, was auch crazy ist. Mhm. Dieser Film lebt sehr, sehr, sehr von seinen Bildern, aber auch von der Musik von Ennio Morricone, die ich wirklich so als mit die schönste Musik bezeichnen würde, die ich je in einem Film gehört habe. Und ich liebe diesen Film.
Ja.
Jedes Mal, wenn ich ihn gucke, heule ich Rotz und Wasser. Also wirklich, ich kann wirklich so nach 20 Minuten fängt es so an. Bei mir fängt es schon an, also ich kenne den Film natürlich mehrmals gesehen, wenn schon anfangs dieser Anruf kommt, dass Alfredo tot ist. Da fängt es bei mir an, dann fange ich an zu weinen und dann kann ich nicht mehr aufhören. Das ist dieser Film.
Oh, ich checke. Ich habe den ja auch das erste Mal gesehen, weil du mir den aufgegeben hast als kleines Wichtelgeschenk bei einem unserer Weihnachtspodcasts letztes Jahr oder vorletztes Jahr, meine ich. Ja. Und mich hat er auch sehr bekommen. Also es ist wirklich so der Prototyp eines Lieblingsfilms, weil er wirklich sehr emotionale Figuren hat und auch eine Hommage ans Kino ist. Und Auf jeden Fall. Sowieso immer toll, wenn da diese Metaebene aufgemacht wird und es auch darum geht, wie wir Filme lieben in einem Film.
Ja.
Ach,
eine Sache will ich noch dazu sagen, wenn ihr jetzt den gucken wollt, was ich euch nur empfehlen kann, ist es ganz wichtig, es gibt zwei Versionen davon und es gibt den Director's Cut, der ist 3 Stunden lang und normalerweise denkt man ja automatisch, ja, normalerweise ist der Director's Cut doch besser und also gucke ich die Version. Ich rate explizit davon ab. Ich persönlich finde, und das bin nicht nur ich, viele finden, dass diese längere Fassung den Film komplett entzaubert, weil der noch mal so eine Kurve nimmt, so eine Abzweigung, die meiner Meinung nach diesem Film und der Geschichte und der Magie total schadet, bis zum geht nicht mehr. Deswegen guckt euch die Kinofassung an, die ist nur 2 Stunden lang und der ist toll. Ihr müsst einmal den Jumpscare am Anfang des Films in den Credits überstehen, dass ihr da einmal Fat Harvey Weinstein lest. Aber da kommt ihr schon drüber hinweg. Der Film an sich ist nämlich wirklich zaubarhaft. Ein italienisches Meisterwerk, meiner
Meinung nach. Das ist so ein Matrix-Game, aber auch in den 80ern. Also nicht Harvey Weinstein zu sehen. Das ist wirklich so, da kommen die ganzen Bullets.
Das auf jeden Fall. Man könnte Cinema Paradiso auch aus einem der tausenden CSB-Videos kennen, weil ich habe ein Gefühl, so.
Ich rede oft darüber.
Diese eine Szene. Ich habe den Film auch leider immer noch nicht gesehen, aber ich glaube, es ist Toto, wo er im Kino sitzt und da so sich die Leinwand anschaut.
Ja.
Das blenden mir so häufig ein.
Ja, ja, ja.
Aber ich finde, es ist auch, ich freue mich jedes Mal, wenn ich.
Ja, berühmt ist der Priester, der Pfarrer des Dorfes, der sich die Filme immer vorab anguckt und immer mit der Glocke läutet, wenn er in den Filmen Kussszenen oder Liebesszenen sieht. Die muss Alfredo dann natürlich sofort rausschneiden, damit das Dorf eben diese sündhaften Szenen nicht sieht. Und irgendwann, das ist nicht wirklich ein Spoiler, das ist einfach, irgendwann findet Toto nach Alfredos Tod diese Box. Und man findet heraus, dass Alfredo diese ganzen Szenen aus Liebe zum Film nicht wegwerfen konnte und sie alle gesammelt hat. Und Toto schneidet sie hintereinander und schaut sie sich noch einmal an. Und es ist, ich krieg schon wieder eine Gänsehaut.
Das ist wirklich so toll. Ja. Der Vorgänger zum TikTok-Edit von so Kussszenen.
Jetzt hast du es kaputt gemacht.
Ja, einfach so ein Porno. Nein, sorry. Das ist despektierlich, so meine ich das gar nicht. Ja.
Wir hoffen, dass ein bisschen was für eure Watchlist dabei ist. Die Watchlist wird jetzt nämlich auch noch wachsen, wenn wir über die Starts der Woche sprechen.
Starts der Woche.
Aus dem bunten Potpourri der 80er gehen wir.
Potpourri.
Gehen wir rüber zu dem Wochenstart nämlich dem Film The End of Oak Street von David Robert Mitchell. Der Name könnte euch vielleicht etwas sagen, wegen seiner Filme wie It Follows oder Under the Silver Lake.
Ist Under the Silver Lake der mit Andrew Garfield?
Korrekt.
Ah, der ist geil.
Der ist sehr absurd und mindfuckig.
So lynchesk fast schon.
Oh, ja.
Kann man auf jeden Fall, finde ich eine gute Bezeichnung. Und ich würde fast schon sagen, dass so jetzt The End of Oak Street so sein, ja, konventionellster Film ist und auf jeden Fall so, glaube ich, der zugänglichste. Der Film hieß ursprünglich ganz lange Flower Whale Street und sollte in der Hauptrolle einen gewissen Oscar Isaac haben. Der wurde dann irgendwann getauscht durch Ewan McGregor und der spielt jetzt zusammen mit Anne Hathaway, Eltern einer Familie, die in einer Nachbarschaft in den USA in den 80ern friedlich leben und eines Morgens wachen sie auf. Und irgendwie ist ihre Nachbarschaft über Nacht in die Kreidezeit katapultiert worden und es laufen Dinos durch die Straße und fressen ihre Nachbarn und sie müssen versuchen zu überleben.
Ja, richtig jetzt, cooler Plot.
Bin jetzt schon überzeugt.
Ja.
Das ist so geil.
Ey, ich muss auch ehrlich sagen, es ist ultra simpel. Also diese Idee, okay, gut, was ist, wenn du jetzt aufwachst und es laufen Dinos durch deine Straße, ist wirklich, es ist simpel, aber es funktioniert von vorne bis hinten und für mich ist das auch wirklich so ein wahnsinnig kurzweiliger, spaßiger Film und ich würde auch ehrlich sagen, es ist der beste Jurassic Park seit 1993.
Das ist krass.
Also ich finde, der macht
besser als jeder Jurassic World.
Ich würde auch schon fast sagen, es ist wirklich so Jurassic Park, dann End of Oak Street und dann Jurassic Park 2.
Ah ja,
krass.
Also würde ich so einordnen.
Aber ich finde, ich habe auch bisher nur Gutes gehört davon und ich mag das auch, dass mal wirklich einfach diese Idee so simpel, wie sie ist, durchgespielt wird und das ist jetzt nicht wie bei Jurassic World dann immer so eine riesige Verschwörung und da muss es dann immer so ein total die hohen Spektakelwerte geben, so, sondern man sagt, nee, ist eine Nachbarschaft, ist eine normale so Nuclear Family, die dann da abgebildet wird und dann vielleicht aber zu zeigen, dass das dann vielleicht auch irgendwas bedeutet. Vielleicht, dass so ihre Idylle zerstört wird.
Ja.
Da geht es darum auch.
Das
steckt da drin, oder?
Ja. Also es ist halt wirklich so, es ist ein wilder Mix, so ein Genre-Mix, so dieser Abenteuerfilm, dann hast du so ein Hauch Horror drin, ein Hauch Familiendrama, aber ohne halt wirklich so alles krass erklären zu müssen, wieso ist es überhaupt da jetzt so genau passiert und alles mögliche, sondern einfach so, wir haben die Situation, die muss jetzt versucht werden zu lösen.
Wie sind die Dinos?
Die Dinos sind sehr federmäßig. Also ich finde
Federmäßig?
Ja, also
die
also,
haben die neuen genau, die Designs haben, gesehen.
Ja, ja, also es sind nicht mehr so sehr krasse Echsenmäßig. Also man sieht sehr viele Federn und alles.
Wissenschaftlich akkurate Dinosaurier.
Ja, würde ich schon fast sagen. Natürlich hat man schon eine so hollywoodisierte Version so von Dinos da noch drin. Aber ich finde, die sind sehr krass, die sind sehr brutal und es gibt auch eine Schlange, würde ich immer sagen, die ist auch sehr prominent drin, die hat auch eine krasse Szene und ich finde wirklich, der macht wirklich Spaß, also der vergeht also einfach so im Flug und das ist so, dieses Familiendrama ist da auch gut eingebaut, ich finde wirklich auch Anne Hathaway und Ewan McGregor so als Eltern sind da auch sehr perfekt eingebaut worden, Macy Stella spielt ihre Tochter und die ist auch so aktuell so ein Rising Star und ich finde, sie macht das auch sehr, sehr gut, also es bockt einfach wirklich und diese 80s Vibes, die sind krass, ich habe auch schon häufig online gelesen, so, dass es so David Robert Mitchell jetzt so einen besseren Spielberg-Film gemacht hat als Spielberg selber.
Ja gut, würde gerade sagen, der Stempel ist da.
Schlechter als das Disclosure, der geht auch gar nicht, um ehrlich zu sein.
Ja.
Schon irgendwie traurig, dass so ein Dino-Film über so eine sehr klassische Familie rauskommt und Steven Spielberg den nicht inszeniert hat, stattdessen einen schlechten Alien-Film inszeniert hat.
Ja, total.
Also ich muss auch sagen, die einzige Sache, die ich in den House of the Dragon Folgenbesprechungen bereut habe, ist, dass The End of Oak Street die Pressevorführung lief und wir den nicht sehen konnten, weil wir weil wir die Folgenbesprechung aufnehmen mussten. Ich weiß nicht, ich saß da und dachte mir, oh, ich wollte den eigentlich so unbedingt sehen.
Ja, ich habe so viele PVs verpasst jetzt in der letzten Zeit.
Aber holt den wirklich nach. Ich finde, der lohnt sich auch wirklich, glaube ich, im Kino. Ich hoffe auch, dass der gut läuft, weil ich habe so ein Gefühl, auch so The End of Oak Street ist jetzt nicht so der beste Name, um so einen Film zu verkaufen. Auch das Poster schreit nicht so sehr Dinos, finde ich.
Wie heißt der denn auf Deutsch? Auch, so?
Auch The End of Oak Street tatsächlich.
Okay.
Also ich glaube schon, dass der da so seine Schwächen haben wird.
Warum eigentlich bringen wir die Dinos nicht um?
So hätte er heißen müssen.
Punkt.
Das wäre ultra stark. Aber ich finde wirklich so, der hat wirklich so diese krassen 80s-Vibes gehabt. Und es ist wirklich Fun. Also ich würde ihn wirklich so mit Fun beschreiben.
Ey, aber Anne Hathaway mit einem Jagdgewehr und so einem Dino-Maul im Hintergrund hinter so einem schönen Haus, das ist gar nicht so schlecht.
Nee, es bockt schon. Ich finde wirklich, der macht Spaß. Das CGI ist stellenweise, es gibt so Einzelszenen, das ist wirklich bodenlos, aber das, da guckt man auch wirklich gut drüber hinweg. Also ich hatte wirklich selten so einen Moment, dass ich mir gedacht habe, oh, das sieht ja gar nicht so gut aus, aber wo ich mir dann gedacht habe, ach ja, ist egal.
Es gibt so Filme, das ist bei mir zumindest so, die will ich wirklich geil finden und dann gebe ich mir auch Mühe, dass ich mich dazu überzeuge, dass sie geil sind und ich, das klingt so, als wäre das so ein
Film. 100%. Ja. Also so, ich, wie gesagt, es ist kein Meisterwerk, ich würde ihm so eine echt maximal, also nicht maximal, aber
so eine 8 von 10?
Nee, so eine 7, aber so eine richtig stabile 7 von 10.
Hättest du mal eine 8 von 10
gegeben? Ja, eine 8 kannst du auch.
Ja, aber dann hätten wir jetzt die Überleitung machen können.
Ja, aber oh, doch, doch. Das ist eine 7 bis eine 8 würde ich da geben.
Denn eine 8 von 10 kann man auch dem Film geben, wobei ich würde da sagen, eher nicht. Dem Film, der diese Woche in den deutschen Kinos startet. Exit 8. Basiert auf dem gleichnamigen Videospiel aus dem Jahr 2023. Dieses Spiel, das so für ein halbes Jahr gefühlt krasser Internettrend war, über, also in dem Spiel ist es so, dass man durch eine U-Bahn, durch einen U-Bahn-Schacht läuft, nicht Schacht, sondern durch so eine Unterführung, genau, und irgendwie kommt man nicht zum Exit, also irgendwie landet man immer wieder in derselben Unterführung und irgendwann erkennt man auch Anomalien und dann sind irgendwie Poster falsch herum oder irgendwas schwimmt oder es ist der Typ, der da auch, da ist noch ein anderer Typ, der da so entlang geht, hat plötzlich kein Gesicht oder was auch immer, irgendwie so und irgendwie geht es im Spiel immer darum, dass man diesen Loop durchbricht. Und ich habe das Gefühl, jetzt, wo dieser Film rauskommt, dieser Hype um das Spiel ist schon längst vorbei. Mhm. Der kommt irgendwie sehr spät.
Ja, ja, das ist wahr. Ich habe auch das Gefühl, bei uns im Team, weil wir dann auch alle schon so vor einem Jahr oder so darüber geredet haben, wir hatten noch mal im Podcast über Exit 8 gesprochen, als wir das gesehen haben auf dem Fantasy Filmfest. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe auch das Gefühl, dass das jetzt zum Beispiel bei mir so gar nicht ankommt. Aber an sich ist es ja dann auch nicht so lohnenswert, ne? Also ich glaube, wir der fanden den auch nett. Nicht so gut.
Der ist nett. Okay. Ich finde den okay. Also das ist, ja, also ne, wir reden ja gerade ganz oft darüber, so wie sehr gerade so Creepypastas und Internettrends verfilmt werden. Siren Head und Co. Und ich habe das Gefühl, wenn man das übertreibt, dann kann es halt dazu führen, dass man so einen Hype ins Kino bringt, der, wo der Hype halt schon längst vorbei ist. Und das ist bei Exit 8 so ein bisschen der Fall. Der Film ist okay, der ist nett. Der ist ja auch aus dieser selben Perspektive und der wird dem Spiel auch wirklich sehr gerecht. Das ist kein Cash-Grab. Der fühlt sich sehr an wie das Spiel. Ist jetzt aber meiner Meinung nach auch nicht der große Wurf. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Lenny. Du bist ein bisschen mehr drin.
Ich glaube, ich würde sagen, ich finde ihn nicht gut. Mhm. Ich finde optisch, visuell schafft es wirklich so, wie du schon gesagt hast, so das Spiel sehr gut zu transportieren. Ich finde aber, es lässt sich einfach nicht als auf einen Film übertragen. Ja. Also das Ding ist, du begleitest diesen Protagonisten und er trifft einfach wirklich dumme Entscheidungen und es ist wirklich sehr repetitiv und das fuckt irgendwann ab und es wirkt irgendwie wirklich so, als ob man einer Person, also sich ein Let's Play von dem Spiel anschaut und als ob die Person keine Ahnung von dem Spiel hat und es nicht gut macht und so wirkt.
Das klingt frustrierend.
Ja, und es ist halt auch wirklich so frustrierend und ja,
Exit 8, ja, keine 8 von 10.
Nee, wirklich nicht. Also, das ist, kann man machen, muss man aber auch wirklich nicht. Also,
aber ja, aber ich glaube, wenn man das irgendwie das Spiel genossen hat und einfach so einen japanischen Film sehen möchte, der das irgendwie transportiert, dann ist vielleicht Exit 8 die richtige Wahl. Aber der tut auch nicht weh, sagen wir es mal so.
Das auf gar keinen Fall.
Ja.
Wie sieht's denn mit dem nächsten Start aus? Sunny Dancer.
Ja, der tut weh, weil
der tut weh, weil Bella Ramsey spielt mit?
Nee, weil, also wenn man irgendwie Cinema Paradiso gesehen hat und sich gedacht hat, okay, ich habe jetzt 2 Stunden lang durchgeweint, ich will jetzt noch mehr weinen, dann sollte man in Sunny Dancer gehen. Der hat einen crazy Cast. Also da spielen wirklich sehr viele bekannte Leute mit. Bella Ramsey ist halt die wohl bekannteste Person im gesamten Cast. Wobei Neil Patrick Harris spielt mit James Norton,
ne, ach, bekannt, Ormund,
und er spielt den Vater von Bella Ramsey, der aber auch verheiratet ist mit der Schauspielerin Jessica Gunning. Da kennt man den Namen vielleicht nicht, aber das ist die Stalkerin aus Baby Reindeer. Also die kennt man auch. Und die beiden, dieses Ehepaar, ne, ist so sympathisch und so witzig und so charismatisch, dass es wirklich crazy ist. Ich habe mir wirklich stellenweise gewünscht, dass man die noch viel mehr sieht. Es ist aber so, es geht um ein, ja, die nennen das Chemo-Camp. Es geht nämlich um so ein Sommercamp, in dem Leute, also so Jugendliche, Teenager und auch Kinder sind, die entweder aktiv krebskrank sind oder irgendwie gerade Krebs bekämpft haben. Und Neil Patrick Harris spielt den Leiter dieses Camps. Und es geht halt um Bella Ramseys Figur Ivy, die sehr antisozial und edgy ist und viel zu cool für dieses Camp und da eigentlich gar keinen Bock drauf hat, aber dann so ein bisschen von Eltern da so reingedrängt wird. Und dort freundet sie sich dann im Camp aber sofort mit ihrer Zimmer, Genossin an und die wird von Ruby Stokes gespielt und die ist der Star des Films. Also die ist, ich fand die unglaublich bezaubernd, diese Figur. Die ist irgendwie sehr schräg, sehr witzig, sehr aufgedreht, auch sehr horny, muss man auch einfach sagen, weil die wirklich die ganze Zeit nur überzeugt. Aber es ist irgendwie so extrem charmant und sympathisch. Und ich finde, ich mochte den Film sehr, bis ich ihn irgendwann nicht mehr mochte. Das passiert leider innerhalb dieses Films. Also da sind eigentlich sausüße, echt charmante Szenen dabei unter diesen Teenagern, weil sich da so eine Freundesgruppe dann irgendwann bildet. Das funktioniert eigentlich sehr gut, aber es geht in dem Film auch sehr darum, dass diese Kids sich eigentlich komplett die ganze Zeit so gegen ihr tragisches Schicksal wehren und nicht einfach nur immer dargestellt werden wollen als, ja, das ist der mit Krebs, ja, das ist die mit Krebs und so weiter. Und dann ist der Film am Ende aber dann doch irgendwie kitschig und genau das, worüber sich, wogegen sich die Kids eigentlich wehren. Und dennoch, ich meine, es geht um Krebs, natürlich geht das einem extrem nahe. Und dann kommt aber das wahre Problem des Films und das ist so dieser gesamte letzte Akt, weil die da sowas eingebaut haben, was ich eigentlich nicht spoilern möchte und nicht werde. Aber der Film fällt am Ende wirklich so in sich zusammen, weil er dann auf so einen Twist setzt. Mhm. Wo ich mir wirklich denke, so, Leute, das ist, also das hatte dieser Film nicht nötig.
Aber das wirkt auch so fehl am Platz einfach, ja, bei dem Thema, komplett, oder?
Komplett.
Okay.
Komplett. Nichtsdestotrotz, er ist unterhaltsam. Ich würde dem so eine 6 oder 7 von 10 geben, weil der mich stellenweise wirklich sehr gekriegt hat und ich sehr emotional dann auch dabei war. Die Landung am Ende ist halt wirklich, die wird nicht genailed.
Wie ärgerlich, das ist sehr, wenn er ärgerlich, so vielversprechend angefangen hat.
Ja, und James Blunt spielt mit. Und
das ist aber das wild. Also ich bin nur so, was? James Blunt?
Als sich selbst.
Unser James Blunt.
Das ist unser James
I'm
Blunt.
I'm yours. Nee, das ist Jason Mars. Ah ja, okay. You're beautiful.
You're beautiful, ja, so. Genau.
War er beautiful?
Er war sehr beautiful, er spielt sich selbst in dem Film, das ist auch kein Spoiler, also es ist halt, der Gag ist, jedes Jahr hat dieses Campen halt so sein Abschlussfest, wo halt jeder so auftritt und die kriegen irgendwie immer einen krassen Stargast, der halt das aus Charity-Zwecken halt macht.
Das,
ne?
Ist James
und
Blunt.
Und hier in dem Film ist es halt, der Film macht sich auch permanent selber darüber lustig, dass sie halt James Blunt gekriegt
so,
haben.
Okay, jetzt bin ich so sold.
Und James Blunt macht sich auch über sich selbst.
Oh, das ist cool.
Ja, es ist mega cool. Ja. Also James Blunt ist auch so ein geheimer Star dieses Films.
Ich finde aber auch wirklich so, ja, so James Blunt, sag ich aber, haut den noch irgendwie vom Hocker? Also der hatte auch seine
krassen. Mich haut er vom Hocker?
Ja, nein, voll, voll.
Immer wenn ich ihn im Radio höre, also alle 5 Minuten, haut er mich vom Hocker.
Ey, er singt You're Beautiful im Film.
Oh. Singt er?
Er singt.
Oh. Okay, ich werde jetzt sowas von mir ein Kinoticket kaufen.
Also der ist wirklich sehr, sehr witzig in dem Film.
Ja. Wieso heißt der Film nicht You're Beautiful?
Ja, hätte auch gepasst. Aber er heißt Sunny Dancer und ist ab sofort im Kino. Wie gesagt, er sei empfohlen, ist gut. Ich mochte das Ende nicht. Sei mal dahingestellt. Ja.
Kommt ein Tiny Dancer vor?
Ein Tiny Dancer?
Also der Song, oder warum
ich ist glaube nicht.
Sunny Dancer der?
Tanzen die in der Sonne?
Ja, das will ich jetzt nicht spoilern. Okay, es geht sehr viel auch ums Tanzen und Singen.
Okay, nee, gut.
Musik. Ist nicht wie bei Die Farbe des Geldes.
Nee.
Hätte nichts mit dem Inhalt zu tun, das werde ich niemals vergessen. Ich bin immer noch sauer.
Ja, aber es geht ja auch darum, dass er sich Geld erspielen möchte mit Billard.
Ach so, und, okay, na gut.
Das,
okay.
Darum geht es auch sehr viel. Also das ist noch die andere Ebene. Einen weiteren Wochenstart, den es auf Disney Plus gibt, möchte ich auch noch mal kurz erwähnen. Und das ist Camp Rock 3.
Wieso haben wir nicht den großen Camp Rock Podcast gemacht?
Das würden wir vielleicht nächste Woche nachholen.
We were robbed.
Ich werde den auf jeden Fall jetzt am Wochenende schauen. Und ja, dann können wir nächste Woche auf jeden Fall noch mal sagen, wie wir den fanden.
Boah.
Ich glaube, der wird nicht mal so gut.
Ich glaube, der wird auch richtig scheiße. Aber ich meine, Camp Rock einfach in Nostalgie, Gründen. Demi Lovato spielt ja auch eine Cameo. Mhm. Wurde uns schon mitgeteilt, deswegen
Leute,
kann das eine gut werden.
Ich habe noch nie einen Camp Rock gesehen. Boah. Tut mir leid.
Stell mal vor, du startest.
Die lohnen sich auch
Camp
gar nicht
Rock,
so.
Camp
ist das so? Also doch, ich habe ein sehr großes Herz für den ersten Teil.
Ja.
Also das war immer so für all die Edge-Kinder, die dann auch nicht High School Musical gucken wollten, die haben dann eine Camp Rock geguckt. Und,
die haben dann so gesagt, Alternativ zum was?
Ja, und ich war dieses Kind. Und diese Disney-Knees, kennt ihr diese Disney-Knie, ja, über die alle mal reden? Die Leute immer, die beim Disney-Channel damals irgendwie große Rollen gespielt haben.
So krass mit X-Bein.
Genau, mit X-Bein und dann weißt du, wippen die so.
Ja, ja, ja,
das ist so das eine Ding, was Demi Lovato immer im ersten Teil gemacht hat.
Geil.
Das war ich einfach beim Lesewettbewerb.
War Demi Lovato da super jung als das?
Sie war auf jeden Fall auf Kokain.
Ja, ja.
Das hat sie mal in der Doku erzählt.
Okay.
Aber sie war, glaube ich,
9.
erst... aber leider, ich glaube, sie war noch minderjährig, deswegen, also darf man eigentlich nicht drüber lachen. Ich glaube, sie hat auch sehr viel aufgedeckt, irgendwie, was dann da hinter den Kulissen auch schief lief. Ich gucke das auch mit anderen Augen jetzt nochmal.
Ja, aber ich würde immer sagen, Camp Rock ist auf jeden Fall schlechter als High School Musical. Ich finde, also nein, 100%, also ich finde,
okay, das kann ich so nicht stehen lassen.
Nein, doch, 100%, also ich finde, Camp Rock ist iconic, aber qualitativ ist es einfach nicht so gut.
Aber der Name ist Programm, Camp Rock. Ja, es geht um eine Campiness, ja, die dieser Film einfach hat. Und so,
und
das sind
Stein.
So viele ikonische Szenen. So, der wird noch richtig gerockt.
Ja.
Jo. Und so, also, ich weiß nicht, ja. Also ihr checkt einfach nicht.
Demi Lovato war 16, als der Film rauskam. Das heißt, sie war 15 beim Dreh.
Boah, ganz schlimm.
Ja.
Aber hey, so, ich meine, also ich gucke den immer noch alle paar Jährchen und habe eine gute Zeit.
Ich mag auch.
Der zweite Teil ist wirklich nicht.
Nee, so ich mag den zweiten mehr als den ersten. Ja, natürlich.
Lenny, du bist auch so jemand, der so ein Camp Star ist.
Ja, ne? Nein, aber Camp genau Rock. Diese Szene und vor allem, weil Nick und Kevin dann auch endlich mal vorkommen. So der erste.
Aber wer braucht Nick und Kevin?
Boah, jetzt sag ich, dass du so ein Joe Jonas
bist. Nein, ja, damals halt schon. Aber nee. So diese ikonische Szene, wo Demi Lovato dann am Ende des Films singt und endlich ihr Gesicht revealed, weil es geht ja darum, dass niemand weiß, wer diese schöne Stimme ist.
Ah ja.
Und es geht so ein bisschen darum, dass Joe Jonas, also ihre Love Interest, während des Films die ganze Zeit ihre Stimme sucht, also die Person hinter dieser tollen Stimme, die er gehört hat. Yeah. Und dann gibt es die große Offenbarung, sorry, dass ich das jetzt spoilere, aber dann steht sie da und dann singt sie so, das ist dann Joe Jonas, aber sie singt dann so, this is me, this is real, und dann kommt Joe Jonas auf die Bühne und dann so, you're the voice I hear inside my head. Das werde ich mein Leben lang einfach lieben.
Nee, es ist, also, ist ein Banger.
So, ja, du hast ist keine Ahnung.
Doch, also, aber Nick Jonas hat in Teil 2 einen absoluten Banger.
Ja.
Also ich finde den dritten Teil am besten, weil da alle Jonas-Brüder vorkommen.
Ja.
Joe Jonas, Nick Jonas und Kevin Jonas.
Ja,
nee, nicht alle.
Nicht alle.
Es gibt noch einen vierten.
Es gibt noch einen vierten Jonas-Brüder? Was, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, es gibt nur drei.
Es gibt einen jungen. Ja. Einen jungen Jonas, der wurde immer übergangen, weil der halt noch zu jung war.
Ach, krass. Ja. Und, was ist denn das für ein Lord? Und Kevin, der Maylor von den Jonas-Brüdern.
Und es gibt, also Kevin wird auch immer bitterlich übergangen.
Ja.
Es gibt so eine Dokumentation darüber.
Oh, das ist
wo,
so brutal.
Das ist so hart, wo Nick und Joe so Kevin so ins Gesicht sagen, ja, wir wollten so eigene Karrieren machen und haben dich dann so fallen gelassen.
Boah. Das ist so schlimm.
Ja, deswegen Kevin, du bist der Beste.
Ja, Kevin ist auch der Coolste hinter den Kulissen. Ja. Aber auf der Leinwand
ist es Joe.
Ist es Joe Jonas in Teil 1.
Und wisst ihr, wer auch fallen gelassen wurde? Sophie Turner.
Oh. Ja, du hast so recht.
Ja.
Das ist,
aber nicht von uns.
Ja, Sansa. Nicht von uns.
Deswegen. Beste Figur.
Sophie über Joe.
Sophie über Joe. Unser Podcast über allen anderen Podcasts. Bitte.
Das klingt so faschistisch.
Oh Gott. So nein. Ich distanziere mich natürlich vom Faschismus, aber bitte distanziert euch nicht von uns und folgt uns auf Spotify und gebt uns da doch bitte eine gute Bewertung auf allen Plattformen. Das hilft uns wie immer sehr. Und ansonsten, ja, Leute, bis nächste Woche hier bei Cinema Strikes Back.
Tschüssi.
Tschüss. Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Geh mal die Fernbedienung.
Guck nicht so viel Fernsehen, sonst kriegst du viereckige Augen.
Werbung ist endlich vorbei. Es geht weiter.
Okay, wenn euch diese Sätze bekannt vorkommen und ihr euch besser an eure Lieblingsserien-Intros erinnert als an die Namen eurer Eltern oder Grundschulfreunde, dann ist dieser Podcast was für euch. Hey, ich bin's, Cuddy, a.k.a. Cult Mirror, und ich liebe es, Dinge bis ins kleinste Detail zu analysieren. Und in diesem Podcast setzen wir uns zusammen aufs Sofa und ziehen uns nochmal die Serien unserer Kindheit rein. Wir reden über das, was wir alle gesehen haben, aber dabei nicht gesehen haben. Es geht um Dreharbeiten behind the scenes, um kleine Details im Hintergrund, verrückte Fantheorien und manchmal auch um Skandale.
Das war so schlimm, dass die Folge nicht nur in England, sondern international verboten wurde.
Also schnappt euch eine Schüssel Cornflakes und schaltet hier euren neuen Lieblingskanal ein, Telecuddy.
Das war ein Podcast von Funk.